Mutter gar nicht. Ich habe mich irgendwann vertan, Pech gehabt. Jetzt ist das Kind aber geboren. Tja, was mache ich denn dann? Wie will ich die Erbinformation hier zurückholen? Ich kann ja nicht alle Zellen des menschlichen Körpers austauschen von dem Menschen, der einmal geboren ist. Das geht gar nicht. Das heißt, einmal freigesetzte Zellen gehen über die Keimbahn. Die verbreiten sich, ohne die Möglichkeit, sie jemals einschränken zu können. Wieder. Ich kann ja auch nicht alle Menschen töten, die jetzt da geboren sind, weil sie sagen, also, die haben die falschen Erbinformationen, also weg, ne, mit denen. Ja, wenn ich es rechtzeitig merke, aber wenn die schon geboren sind, wenn ich es rechtzeitig merke und ich sage, okay, abtreiben, aber sagen wir mal, der Defekt, der zeigt sich erst, wenn sie erwachsen geworden sind, wenn sie Pubertät hinter sich haben. Dann ist es schlechter. Bei dem Konkalkan hat sich ja gleich gezeigt bei der Geburt, oder schon, wir können sagen, Ultraschall, aber es könnte ja sein, es gibt ja auch Entwicklungen, die zeigen sich erst später, in der Pubertät oder so. Und dann haben wir Probleme. Also das ist ein Problem dabei. Da ist ein Vorteil der Seosoma-Therapie. Also Keimbahntherapie ist viel gefährlicher, weil es viel stärkere Auswirkungen hat, aber ist viel eleganter, weil sie gleich den ganzen Körper beeinflusst und dann grundsätzlich nicht reparieren muss, sondern von Anfang an den Menschen richtig, wie ich ihn haben will, beeinflusst. Eingesetzt wird das für heute in vielerlei Hinsicht. Es gibt also schon Beispiele von Krebstherapie und mit Bluterkrankheit, mit den Impfstoffen, die ich genannt habe und so weiter. Darauf will ich im Einzelnen nicht eingehen. Wir waren ja einfach jetzt mal bei den Versprechungen. Wir haben jetzt also eine ziemlich breite Basis hinbekommen von dem, was alles uns versprochen wird durch die Gentherapie. Jetzt wäre die Frage, wenn wir diese ganzen Vorteile anschauen, dann müssten wir alle begeistert von der Gentherapie sein, ne? Von der Biogenetik und so. Dann müsstet ihr eigentlich alle sagen, ihr müsst alle meine Aktien kaufen von meiner Firma. Ne? Das ist ja super, das wird sich entwickeln, zum Glück der Menschen und für euer Portemonnaie zum Glück. Und das, ich meine, mit dem Portemonnaie war das ja auch so, die Bestseller auf dem Aktienmarkt so 1990, noch 91, das waren die Gentechnologiefirmen. Die haben wahnsinnig hohe Aktienkurse gehabt, weil man gehofft hat, dadurch wird sich alles revolutionieren. Es gibt viele Forscher, die bis heute sagen, das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Gentechnologie werden. Wie man sagt, das 20. Jahrhundert ist sehr stark beeinflusst worden durch, man sagt, Kommunikationstechnologie. Dazu gehört Radio, Fernsehen, Computer. Jetzt sagt man, 21. Jahrhundert Gentechnologie. Und vielleicht wird das auch so, wir wissen es nicht ganz genau, könnte sein. Wo sind aber jetzt die Probleme der Gentechnologie? Ja, das musst du ein bisschen erklären. Was meinst du damit?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel gentechnisch verändertes Mais bekomme, kann das sein, dass ich zuerst mal den Kind gut tut, aber ich weiß ja nicht, ob in 20 Jahren dieses Kind verändert worden ist, auch irgendwie genügend.
Ja. Langfristige Wirkung. Kurzfristige erkennt man meistens relativ schnell. Wobei man auch sagen muss, die Firmen, die diese Versuche durchführen, haben natürlich ein Interesse daran, dass sowas was nicht an die Öffentlichkeit dringt. Also die werden dann auch, wenn es darauf ankommt, manipulieren daran. Aber generell nehmen wir mal an, neutrale Forschungsstellen versuchen das, kurzfristige Sachen erkennt man. Manche negativen Auswirkungen zeigen sich aber erst nach Jahren oder nach Jahrzehnten. Wir wissen auch, es gibt sogenannte transgene Pflanzen, das heißt, dass eine Eigenschaft von einer Pflanze zur anderen übertragen werden kann. Beispielsweise hat man das festgestellt von Hoffmann-Laroche in der Schweiz, wo ich dort in Basel gewohnt habe, hat man Versuche gemacht, man hatte Getreide gezüchtet, was resistent ist gegen bestimmte Spritzmittel. Also jetzt fragen wir uns, warum gegen Spritzmittel? Nun, man hat Spritzmittel, die sind so aggressiv, da geht alles bei kaputt, auch die Nutzpflanzen. Also hat man denen eingepflanzt, dass sie gegen diese Spritzmittel resistent sind, dass die nichts ausmachen. Jetzt alle Unkräuter gehen kaputt, wenn ich das da drauf spritze, weil das Zeug so radikal ist, aber allein das Getreide bleibt stehen. Problem war allerdings, man hat dann erst nach mehreren Versuchen, von mehreren Jahren festgestellt, dass diese Eigenschaft plötzlich auch im Unkraut wieder zu finden war. Man wusste erst gar nicht wie, aber es gab eine Möglichkeit, wahrscheinlich war es durch die Bestäubung. Das heißt, die Bienen sind von dem einen draufgekommen, da war in den Pollen, waren schon etwas, dann sind sie zu anderen Pflanzen gefahren, auch wenn die nicht befruchtet worden sind, irgendwie sind die Gene von einer Pflanze in die andere reingekommen. Weiß man bis heute noch nicht ganz genau. Es wurde dann auch erforscht von dem Öko-Institut in Freiburg, die haben das dokumentiert, und plötzlich hatten auch Unkräuter diese Resistenz. Das heißt, Wir wissen gar nicht ganz genau, ob nicht diese Gene auch von einem in einen anderen Organismus übertragen werden können. Das sind Auswirkungen, die erst nach Jahren herauskommen. Und die Folge wäre davon, wir haben plötzlich massenhaft Unkräuter, gegen die hilft gar nichts mehr. Da können wir so stark draufspritzen, wie wir wollen. Diese blühen und grünen weiter, das macht ihnen gar nichts aus. Ähnlich ist das ja beispielsweise im Krankenhaus. Nicht? Es gibt ja bestimmte Bakterien, die sich besonders gerne im Krankenhaus vermehren. Und was ist das Problem bei denen? Genau, die sind extra so gezüchtet sozusagen. Natürlich unabsichtlich. Das heißt, die haben sich im Krankenhaus vermehrt, irgendwo sind die, auch egal, die gute Wicht, überleben die. Und dann erstmal wird das eine Antibiotikum probiert und dann das andere. Und irgendwann bleiben immer ein paar übrig. Das ist sozusagen eine Art Züchtung, nur eine unabsichtliche Züchtung. Du suchst immer noch die aus, die gerade überlebt haben. Und irgendwann hast du welche, die gegen alle Antibiotika immun sind. Und das heißt dann, dann sterben die Leute daran. Und das ist natürlich auch eine Auswirkung von Gentechnologie in der freien Natur. Das heißt, wir entzüchten immer mehr Pflanzen, gegen die wir uns hinterher nicht mehr wehren können, oder Organismen. Weil sie halt so gut ausgerichtet sind und so resistent sind.
Das ja. Problem mit der Wiese ist ja auch, wenn sie
Kuh. Ja.
Kuh
genau. Genau, also hier sehen wir das große Problem der Gentechnologie, wir können sie nicht einschränken oder viel schwerer einschränken. Bei einem Atomkraftwerk, das war noch relativ gut überprüfbar, weil ein Atomkraftwerk, das steht an einer Stelle und da sind die Atombrennstäbe und da passiert etwas. Und im schlimmsten Fall, im Super-GAU, dann explodiert das dort und dann ist die ganze Umgebung verseucht von ein paar hundert Kilometern und im schlimmsten Fall bei Tschernobyl kommt dann noch der Wind und treibt das zu uns rüber und bis heute haben wir in dem Boden noch eben radioaktiv strahlende Substanzen von Tschernobyl, das ist ja nicht weg, man redet halt nicht mehr drüber, aber das ist auch regional begrenzt. Vielleicht mal ein ganzes Land, vielleicht ein ganzer Kontinent, zum Teil verseucht, aber dann ist es geschehen. Jetzt sind die Metalle drin, jetzt strahlt kaum noch etwas. Also mein neues Material, das ist jetzt im Boden, das strahlt noch und irgendwann ist das zerfallen. In der Gentechnologie ist das aber anders. Wenn ihr nämlich ein Bakterium einmal freigelassen habt, hält sich das an Ländergrenzen. Sagt, Pass vorzeigen, hier, anderes Land, Einreise verweigert. Das passiert sich. Wir wissen sogar zwischenzeitlich, dass es sich nicht nur an Artgrenzen hält. Wie, ich habe gesagt, die transgenen Pflanzen, da haben wir das. Wir wissen das auch von beispielsweise AIDS. Da sagt man, das war wahrscheinlich früher bei Affen gewesen. Irgendwann von den Affen ist es auf Menschen übertragen worden. Also da merken wir, es gibt sogar bestimmte Viren, Bakterien, die Artgrenzen überspringen können. Das Gefährliche ist dann auch dabei, wenn wir einmal einen Organismus entwickelt haben, der kann sich selbst auch noch weiterentwickeln, wie bei AIDS. Es gab erst einen Typ von AIDS-Virus, jetzt gibt es mehrere, was die Behandlung viel schwieriger macht. Also das heißt, wenn man einmal einen Organismus verändert hat, das ist wie man stößt irgendwo an, man hat aber keine Möglichkeit mehr, die unter Kontrolle zu bekommen. Weil man die Mine alle einsammeln kann. Atomkraftwerk kann man abstellen, aber wie ist die Bakterien alle abstellen? Das geht nicht. Natürlich, einige Forscher arbeiten auch daran, sie wollen dann in Bakterien solche Selbstmordprogramme installieren. Sie sagen also, so und so lange leben die und dann bringen sie sich selbst um. Aber auch das ist eben eine unsichere Sache, weil wir nicht wissen, ob sich das auch immer gleichzeitig noch kopiert. Und wenn es dann einen Fehler in so einem Kopierprogramm gibt, dann kann es sein, genau wie bei einem Krebs, plötzlich ist es so, dass sie sich nicht abschalten, sondern doppelt so schnell produzieren. Das heißt, die Biologie ist nicht genauso überprüfbar wie eine Maschine. Eine Maschine, die kannst du schmieren, kannst du Strom abstellen oder so, dann ist Schluss. Aber hier, ein Bakterium ist eine, oder auch ein anderes Wesen, sind lebendige Wesen mit einer eigenen Dynamik. Dadurch, dass sie sich reduplizieren, verändert sich das Erbgut noch, passt sich der Umgebung an. Das ist nicht so überprüfbar. Und deshalb sind die Folgen viel weitreichender oder können viel weitreichender sein, als bei jeder bisherigen Technologie, die mehr abgegrenzt ist, die eine bestimmte überschaubare Auswirkung hat. Soweit man das sagen kann. Wobei die Atomkraft ja schon sehr viel Auswirkung hat, häufig wenig zu betrachten, wenig einzuengen ist. Ja. Anderes Problem ist das der möglichen Nebenwirkungen. Wir wissen praktisch über die Nebenwirkungen von genetisch veränderten Organismen kaum etwas. Und dass manchmal der Mensch, wenn wir jetzt nur mal den Menschen nehmen, schon auf geringste Veränderungen radikal reagieren kann, wissen wir bei der Erforschung der Allergien in neuester Zeit. Da gibt es Leute, die sind allergisch auf Fisch. Und dann essen sie ein Ei. Und plötzlich werden sie ganz allergisch, bekommen Anfall. Woran liegt es? Solche Fälle gab es. Also das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, es gab es. Wo konnte man das gelegen haben? Ganz genau. Den Hühner hat man Fischmehl gefüttert Und jetzt kann man sagen, da ist doch gar kein Fisch mit drin. Aber irgendwie sind da Reste von, was weiß ich, Molekülen oder so etwas, die sind irgendwie ins Ei gekommen und der menschliche Körper reagiert so empfindlich, dass dann schon eine Allergie ausgelöst wird. Also dieser Allergieschub, also dieser Anfall oder so, nicht? Obwohl sie gar kein Fisch gegessen haben. Ja, solche Sachen, also gibt es vielfältige Sachen, wo man sagt, gerade diese Allergie zeigt, wie empfindlich Körper reagiert. Und dann muss man sagen, diese Nebenwirkungen auf Dauer sind in keiner Weise erforscht, auch nicht bei genetisch veränderten Pflanzen oder Tieren. Und Auswirkungen davon kann es geben, wie uns eben Beispiele genetisch veränderter Pflanzen zeigen. Aber häufig merkt man das eben erst später. Nebenwirkungen können auch sein, dadurch, dass die Ökosysteme in Gefahr kommen. Der Mensch versucht, die Natur zu gestalten, was ihm ja auch von Gott erlaubt ist, wie er sie für richtig empfindet. Aber der Mensch überschaut in seinen kurzfristigen Interessen häufig nicht die langfristigen Auswirkungen, die sein Handeln hat. Das war in der Vergangenheit immer so, und wir können uns nicht einfach im Glauben wiegen, dass das heute prinzipiell anders sei. Heute sehen die Menschen ein kurzfristiges Ziel. Das ist unser Vorteil. Ob das langfristig, weil die Ökologie ja gegenseitig aufeinander wirkt, Auswirkungen hat, das wissen wir gar nicht. Wir wissen sogar entgegengesetzt, dass der Mensch meistens daneben gelegen hat. Typisches Beispiel. Nicht Gentechnologie, aber um die Kurzsichtigkeit menschlicher Forschung zu zeigen. Man hatte, also als die Engländer Australien erobert hatten, dann sind die englischen Lords und weiter dahin gekommen, haben sich gedacht, wie langweilig hier, da gibt es kaum was zum Jagen. Also haben sie Kaninchen mitgenommen, denn die Engländer jagen gerne Kaninchen. Haben sie Kaninchen ausgesetzt, was ist das Ergebnis gewesen? Genau, das ist heute noch so. Die Australier wissen nicht, wie sie ihrer Kaninchenplage Herr werden können. Es gibt da freie Schuhe, also man kann die abschießen, wie man will, und trotzdem vermehren die sich, wie die Kaninchen. Ne? Wie die Kaninchen dort, tun sie auch, und man weiß nicht, was man da tun soll. Die fressen alles ab dabei. Warum? Weil es keine natürlichen Feinde der Kaninchen in Australien gibt. Deshalb können sie sich hemmungslos vermehren. Und das Klima ist gut, Fressen ist gut, Nahrung ist gut. Da merkt man, das ist das kurzfristige Denken des Menschen. Super, was ist denn schlimm an Kaninchen? Die tun doch nichts Böses. Kaninchen sind lieb und die tun keinem etwas, aber Fehlplanung, zack, das Ganze geht schief. Wäre eine Möglichkeit. Man hatte das auch eine Zeit lang versucht. Jetzt nicht bei den Kaninchen, also bei den Wölfen oder so, die überleben da nicht so gut, ist ihnen zu heiß oder so etwas. Jedenfalls. Man hat das an anderer Stelle versucht. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Fall das war. Und da hatte man dann das Problem, dass plötzlich diese Fressfeinde überhand genommen haben und zu viel waren. Und dann haben sie auch das Hausvieh gefressen, weil dann plötzlich nicht mehr gute Kaninchen da waren. Dann hatte man wieder das andere Problem. Das heißt, da wo der Mensch eingreift, ist häufig kurzfristig. Denken wir auch an die Flussbegradigungen, 70er Jahre. Super, wir wissen es viel besser als die Natur. Wir machen die Flüsse Betonwand rechts, Betonwand links. Jetzt gibt es keine Überschwemmung, kein Problem mehr. Ergebnis heute, es gibt mehr Überschwemmungen als früher. Da merken wir wieder, menschliches Streben und Überlegen sieht bestimmte Auswirkungen, aber wir merken, wie häufig wir als Menschen eben nur sehr eingeschränkt sehen, welche Auswirkungen unser Handeln hat. Oder bei den Atomkraftwerken. Ich habe mir neulich auf dem Flohmarkt ein Heft gekauft, so ein populärwissenschaftliches Heft von 1968. Ist da herausgekommen. Und da stand in 30 Jahren, die Welt in 30 Jahren, was da alles drin stand, wie die Menschen 1998 leben sollten. Und das war ganz fantastisch, so richtig wie Science Fiction. Aber praktisch hat sich von dem fast nichts erfüllt. Und die meisten Sachen, die da drin standen, die man damals geschwelgt hat, in der, oh, wie toll die Zukunft sein wird, da merkt man in der Zwischenzeit, das klappt alles nicht. Zum Beispiel eine Sache, hat man gesagt damals, die Menschen werden gar keine natürlichen Nahrungsmittel mehr nehmen, das ist ja viel zu kompliziert und so, die Natur, die machen das ja nicht gut. Wir werden hochkonzentrierte Nahrung in der Fabrik herstellen, die Menschen im Jahr 1998 werden nur noch chemisch hergestellte Nahrung zu sich nehmen, weil da sind hochkonzentrierte Vitamine und Mineralstoffe, muss gar nicht mehr viel essen, so eine kleine Tube, so wie die Astronauten, das war ja damals in, und dann kannst du das ausschlürfen und dann hast du das. Ist das heute so? Zum Glück nicht. Zum Teil auch deshalb, weil wir merken, das chemisch Hergestellte ist eben gar nicht alles. Es ist eben, die Nahrung sind viele Dinge, die man damals gar nicht identifiziert hat. Die sekundären Pflanzenstoffe zum Beispiel, die Ballaststoffe, wo man gesagt hat, das ist hier überflüssig, brauchen wir alle nicht. Alles weg damit. Aber man merkt, die braucht der Körper, sonst kann er nicht gut verdauen und so weiter und so weiter. Ja. Und da merkt man, jetzt planen heute auch Forscher und sagen sich, in der Zukunft wird das so und so werden, aber wir können garantiert davon ausgehen, das war schon immer so. Man plant in der Zukunft und es wird hinterher sehr viel anders sein, weil eben bestimmte Faktoren, die wir noch gar nicht wissen, mit Einfluss darauf nehmen. Anderes Beispiel, da wurde gesagt, die Städte werden so voll sein, die Leute werden nicht mehr mit dem Auto fahren, sondern jedes Hochhaus hat einen eigenen Flugzeuglandeplatz und Hubschrauberlandeplatz. Die Leute werden in erster Linie in den großen Städten durch die Luft sich transportieren. Wie sieht das heute aus? Wie viele Hubschrauber habt ihr da bei euch in den Städten, in Hamburg oder so? Wäre vielleicht die Alternative dann, nicht? So wie in China vielleicht, also in Fahrrädern. Ja, ja. Aber in der Prognose stand eben nicht so ein Fahrradfahrer, sondern eine Prognose stand, die werden alle das mit Flugzeugen und Hubschraubern machen. Heute, wo sind die? Tja. Dann stand da auch noch drin, die Autos im Jahr 1998 werden in erster Linie mit Atomkraft angetrieben werden. Jedes Auto hat einen kleinen Atomreaktor, in jedem Keller, in jedem Einfamilienhaus steht ein kleiner Atomreaktor, mit dem heizt man, mit dem treibt man das Auto an, das wird super laufen. Warum? Natürlich, gerade in der 60er Jahre, der Überschwang, wie toll ist die Atomtechnologie, wenn wir die weiter antreiben, das wird super werden. Damals hatte man die ersten U-Boote gebaut mit Atomtechnologie und so. Das ist super, da hat man gesagt, das wird irgendwann auch mal für den Kleinwagen sein. Im Vergleich zu heute noch, nicht? Und da hat man gedacht, das ist vielleicht noch billiger. Ja. Genau, und vielleicht wird man ja auch mit Solarkraft noch mehr machen, wir wissen es ja nicht genau, aber zumindest sehen wir aus der Vergangenheit, da hat man total auf Atomkraft gesetzt und man war vollkommen unkritisch der Atomkraft gegenüber. Da gab es ja auch solche Filme, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, so Aufklärung für Atomkrieg. Nicht? Wenn eine Atombombe explodiert, was sollst du tun? Sollst du dich unter den Tisch verkriechen, dir Zeitung über den Kopf halten, dann passiert dir nichts. Und dann merkt man heute, wie leichtgläubig waren die Leute dort. Und im Nachhinein lachen wir natürlich darüber und denken sich, wie blöd, keiner fährt heute mit einem Atomkraftwerk im Auto herum, wäre viel zu gefährlich. Wenn es dann Unfall passiert, die ganzen Brennelemente, die da rauskommen, viel zu gefährlich, also macht man das nicht. Aber damals war das ganz normal, Forscher mit Doktortitel haben sich dafür ausgesprochen, das wird die Zukunft sein. Und dann merken wir manches Mal, wenn wir dann zurückschauen, die Fehler, die man früher gemacht hat, Menschen sind nicht klüger geworden heute. Heute spielt man die Gentechnologie sehr hoch, aber wenn dann die erste Super-GAU mal gekommen ist in der Gentechnologie, dann wird man auch kritischer dem gegenüber sein. Hoffen wir nur, dass der nicht so stark ist, dass dann gleich ein paar Millionen Menschen daran sterben. So wie man dann bei Tschernobyl. Tschernobyl war ja so ein Einschlag. Früher, ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, da habe ich dann auch mein Referat vorbereitet in der Schule über Atomtechnologie. Habe ich dann durchgelesen in den Büchern, die da rausgekommen sind. Und da stand drin, ein Super-GAU, den wird es nie geben. Da ist eine Wahrscheinlichkeit von 1 zu 10 Millionen oder so etwas. Nie, nein, vielleicht in 10.000 Jahren wird es einmal geben. Und dann ein paar Jahre später, zack, der erste Super-GAU da. Und dann merkt man, selbst die Berechnung, die man das angestellt hat, die Wahrscheinlichkeit von Unfällen, vollkommen unrealistisch. In der Zwischenzeit wissen wir, dass da zahlreiche Atomunfälle zusätzlich gewesen waren. Das ist Three Miles Island zum Beispiel. Oder in Russland gab es mehrere, von denen man früher nichts gehört hat, weil hinter dem eisernen Vorhang alles verschwunden war. Und dann merken wir, viel gefährlicher, als man davon ausgegangen ist bisher. Und das will ich ja nur sagen, in der Vergangenheit war es immer so gewesen, nicht nur bei der Atomkraft, immer so gewesen, dass man sich eine neue Technik glorios ausgemalt hat, ganz toll ausgemalt hat und erst mit der Zeit gemerkt hat, wo die Probleme dabei liegen. Und meistens gab es dann auch große Schwierigkeiten. Denken wir an die Entwicklung des Autos. Super Auto, alles kein Problem. Und jetzt merkt man erst in den letzten Jahren, oh, Umweltverschmutzung dadurch, Benzinverbrauch, was weiß ich, alles Probleme dabei. Erst im Nachhinein, eine negative Auswirkung der Technik. Und genauso wird das natürlich auch mit der Gentechnologie sein, deshalb sollten wir von vornherein etwas kritisch sein. Bisher hat der Mensch das nie überschaut. Und ein einfacher Forscher, der an seiner Bakterie rumbastelt, der überlegt sich doch nicht, was für Auswirkungen das möglicherweise haben könnte. Ist dem total egal. Sein Bakterium, das will er entwickeln und daran Geld verdienen. Weiteres Problem noch, Nebenwirkungen sind, das was bisher gar nicht erforscht ist, ist, welche Wechselwirkung haben Gene aufeinander. Bisher existiert in der Öffentlichkeit noch der Eindruck, ein Gen verändert eine Eigenschaft. Wie wir wissenschaftlich heute nachweisen können, ist das in den meisten Fällen nicht der Fall. Sondern ein Gen hat Auswirkungen auf mehrere Eigenschaften und umgekehrt, eine Eigenschaft ist abhängig von mehreren verschiedenen Genen. Woran liegt es? Weil Gott, als er die Genetik geschaffen hat, die sehr komprimiert dargestellt hat, also sehr intensiv. Wenn wir Daten komprimieren wollen auf dem Computer, dann machen wir die auch ganz komprimiert, also intensiv. Das heißt, der normale Datensatz ist viel kleiner, dann haben wir mehr Platz gespart. Genauso ist das auch, als man das menschliche Erbgut entschlüsselt hat, das war ja das Human Genome Projekt, da hat man davon gesagt, mindestens 100.000, vielleicht 120 oder 150.000 Gene gibt es. Letztendlich, als man sie entschlüsselt hat, ich glaube im letzten oder vorletzten Jahr war es gewesen, hat man festgestellt, etwa 50.000 Gene sind im Menschen. Hat man gesagt, so wenig nur. Das spricht eigentlich für einen Schöpfer. Erstmal dadurch, weil wir merken, es ist sehr komprimiert, also sehr gut überlegt, wie die Gene zusammengebracht sind. Wir merken auch, es gibt wenig Junk-Gene, so nannte man das, also Gene, die keine Wirkung haben. Evolution würde ja heißen, es muss viele dieser Gene geben, die gar keine Wirkung haben, die irgendwie nur mal zufällig entstanden sind, irgendwann werden sie vielleicht mal eine Wirkung haben. Gab es aber fast gar nicht. Alle Gene haben scheinbar eine ganz spezifische Wirkung, oder mehrere. Das, was wir auch merken, ist, man hat Platz dadurch gespart, indem ein Gen auf mehrere phänotypische, das heißt körperliche Merkmale, Auswirkungen haben. Das heißt, wenn ich jetzt eine Eigenschaft verändern will, meinetwegen meine Haarfarbe, mein Haarwuchs, jetzt sage ich, da gibt es ein Gen für schnellen Haarausfall, das verändere ich, schalte ich um, und plötzlich ist es so, dass mir gleichzeitig die Fußnägel auch wahnsinnig lang wachsen, weil das auch das Haarwuchs gleichzeitig mit den Fußnägeln zusammenhängt. Oder so etwas, ganz genau. Das heißt, das ist bisher noch gar nicht erforscht. Bisher kann man einzelne Sachen zuordnen, dann weiß aber nicht, ob dieses Gen auch noch auf andere Eigenschaften Auswirkungen hat. Und dass es Eigenschaften gibt, die meisten Gene einhaben, das hat man erforscht. Beispielsweise ein Versuch in den USA, da hat man Schweine, ein menschliches Wachstumsgen, eingepflanzt. Und diese Schweine wurden tatsächlich auch größer. Aber sie hatten gleichzeitig an Herzkranzgefäßverkalkung zu tun und sie hatten an Arthritis gelitten. Das heißt also, irgendwie wurde durch dieses Gen diese körperliche Mackendefizite mit verursacht. Und da merkt man, oder zum Beispiel bei Dolly, bei dem Schaf Dolly, was man jetzt geklont hat, da merkt man, es ist ganz modern, ganz toll, da plötzlich merkt man, dieses Schaf altert viel schneller als ein normales Schaf. Wir wissen noch nicht genau ganz warum, aber scheinbar ist da irgendwie mit der genetischen Veränderung oder Kopie gibt es auch eine Veränderung in anderen Aspekten, die wir noch gar nicht erforschen können. Also einerseits, Eigenschaften von mehreren Genen beeinflusst, ich verändere ein Gen, die Eigenschaft verändert sich nicht. Umgekehrt kann es so sein, ich verändere ein Gen und mehrere verschiedene andere Eigenschaften verändern sich auch diejenigen, die ich nicht verändern will. Das heißt, Genetik ist viel komplexer, als uns das häufig in Zeitschriften oder Zeitungen dargestellt wird. So nach dem Motto, wir finden ein Gen für Trunksucht, zack, da schalten wir um und dann ist der Mensch nicht mehr trunksüchtig. So einfach geht es eben nicht. Das seht ihr auch, obwohl man jetzt seit schon 15 Jahren etwa intensiv Gentechnologie betreibt, es gibt bisher kaum greifbare Fortschritte davon, kaum greifbare Ergebnisse. Dadurch wird auch andere Nebenwirkung das ökologische Gleichgewicht durcheinander gebracht. Ich habe vorhin das Beispiel der Hasen genannt, das war ja nicht Gentechnologie. Aber eine Auswirkung davon ist der Lachs. Ihr könnt nachschauen, die Lachse, die ihr kauft, meistens irgendwo aus Aldi, Lidl oder sonst was, die werden meistens aus Norwegen importiert. In Norwegen, die meisten Lachse, die wir heute kaufen, sind keine Wildlachse, die sind zu teuer, sondern sind gezüchtete Lachse. Diese gezüchteten Lachse wachsen bis etwa 15 Mal so groß wie wildlebende Lachse. Nicht alle sind so groß, aber man kann die züchten bis 15 Mal so groß. Das ist natürlich für die Industrie sehr gut. Denn du hast mit relativ wenig Futter, hast du viel Fleischausbeute und kannst viel verkaufen, verdienst viel davon. Aber jetzt sind einige dieser Lachse sind entwichen. Das sind ja meistens in großen Netzen, jetzt sind die Netze mal kaputt, jetzt kommen die in die freie Natur. Was ist dann das Problem dabei? Genau, und zwar beispielsweise auch ehemalige Opfer. Also so ein Lachs, nicht? Der frisst normaler, es gibt jetzt Fische, die fressen Lachse. So, ja? Der kommt jetzt so einer, nehmen wir mal an, da kommt, das ist jetzt alles erfunden, nicht? Da kommt einmal ein Haifisch, kommt ein Haifisch an und will einen Lachs fressen, weil er den riecht so aus der Entfernung, dann kommt er näher und plötzlich sieht er, da ist ein Lachs 15 Mal so groß und schnappt, der verschluckt den Haifisch. Rein theoretisch vorstellbar, nur Haifische leben nicht in Norwegen in den Fjorden, nicht? Deshalb ist das irgendwie keine Fressfeinde, aber generell ist es so, das ökologische Gleichgewicht ist durcheinander gebracht, die eigentlichen Feinde der Lachse sind nicht mehr Feinde der Lachse, sondern die werden plötzlich von den Lachsen gefressen, weil die viel größer sind. Das heißt, hier wird das ökologische Gleichgewicht total durcheinander gebracht, weil wir diese Organismen nicht nur in dem Zuchtfarm halten können, sondern weil die irgendwann auch in die Freiheit gelangen. Ja. Wer weiß, vielleicht wächst du auch 15 Mal so groß. Ne? Ja. Ja. Ja, es gibt ja einige Mediziner, die sagen, dass die Menschen heute immer größer werden, läge unter anderem daran, nicht an der Gentechnologie, aber an einem anderen Trick. Man hat nämlich den Leuten ja früher Wachstumshormone gegeben, den Kühen und Schweinen und so, damit die größer werden. Und das wird ja auch im Fleisch jetzt noch erhalten, was du isst. Und da sagen manche, also durch diese ständige Gabe von Wachstumshormonen werden Menschen heute größer. Das ist eine These. Ich sage nicht, dass das bewiesen ist, aber es ist eine These. Es gibt andere Thesen, die sagen auch, das liegt in einer guten Ernährung und guten Umweltbedingungen und so weiter. Wahrscheinlich sind mehrere Faktoren. Aber hier merkt man, früher hat man nur gedacht, ach, ich spritze das so mit dem Schwein. Kein Problem. Und jetzt merkt man, es bleibt aber noch was übrig in dem Fleisch, was ich esse, und das Auswirkungen auf mich hat. Genau dasselbe, deshalb ist ja bei in vielerlei von Viehzucht, ist dann verboten, zu sehr Antibiotika zu nehmen, aus demselben Grund, weil man merkt, dass eben dann dadurch resistente Bakterien gezüchtet werden und dass der Mensch immer Antibiotikagaben bekommt, ohne dass die dann noch wirken, wenn man sie bei Krankheit nimmt. Also deshalb, ja. Ja, genau. Östrogene und so etwas bekommt, um schneller zu wachsen. Und so spitzt man das in den USA manchmal. Ja, und da merkt man, wir wollen eigentlich nur, dass das Hähnchen schneller wächst. Und plötzlich wächst den Männern eine Brust, nicht, oder so, und was weiß ich, den Frauen ein Bart oder keine Ahnung. Mit plötzlich Auswirkungen, die wir gar nicht überschauen. Und das ist ja jetzt noch nicht Gentechnologie. Aber da merken wir, diese Auswirkungen, die hier bei der herkömmlichen Manipulation über Hormongaben sind, das ist ja genau dasselbe. Jetzt würde man dem Huhn einfach ein Gen einpflanzen, dass es selbst diese Hormone produziert. Und dann produziert das massenhaft Östrogen, also isst das und bekommst dann noch höhere Östrogengaben als dann früher, wo das nur gespritzt worden ist. Ja, und da merkt man, das sind Auswirkungen, die bisher nicht überschaubar sind. Das heißt nicht, dass Gentechnologie falsch ist, nur dass wir sehr vorsichtig sein müssen, weil es Auswirkungen und Nebenwirkungen gibt, die bisher noch nicht im Ansatz überschaubar sind. Das heißt, wir dürfen uns nicht dem beugen, wenn die Industrie sagt, jetzt haben wir lange geforscht, jetzt muss das aber endlich auf den Markt. Sondern muss man sagen, lieber nochmal forschen und nochmal überprüfen, weil wenn du es einmal auf dem Markt hast, dann kannst du die Auswirkungen nicht mehr bremsen dabei. Also das heißt nicht generell gegen die Forschung, aber wir müssen sehr vorsichtig sein, weil es negative Auswirkungen gibt. Neben den negativen Auswirkungen generell, von denen ich jetzt einige genannt habe, und neben negative Auswirkungen sind zum Beispiel auch mit Klebisella Planticola ein Bakterium, was im Boden vorkommt, das hat man genetisch verändert, sodass es Agrar- und Holzabfälle aufarbeitet. Also das heißt, das schüttet man da rein in eine Suppe und von Holzabfällen und die kann das aufarbeiten, dass hinterher Glukosesirup daraus entsteht. Nun hat man aber festgestellt, dieses Bakterium ist so aggressiv, das heißt, wenn das mal in den Waldboden kommt, dann verdrängt es alle anderen Bakterien, die da drin sind, weil es so überlebensfähig ist. Das bedeutet, alle anderen Bakterien, die vorher da waren, die organische Stoffe abgebaut haben, andere, weil die tote Tierkadaver, sind plötzlich nicht mehr da, das fault vor sich hin und da wird das nicht mehr abgebaut. Also auch hier, man hat ein Bakterium genetisch verändert, das ist so überlebensfähig, dass es andere, die in der Natur original vorkommen, verdrängt. Auch ein Problem. Weiteres Problem ist, dadurch, dass genetisch veränderte Organismen insbesondere also bevorzugt sind, dass sie stärker durchsetzbar sind, dadurch entstehen Monokulturen. Also das heißt, ganz klar, jetzt ist ein überlebendes Getreide, das Getreide wird viel größer. Ein Bauer baut es an, der hat die doppelte Ernte, dann ist klar, der Nachbar sagt jetzt auch, ich will doch nicht die halbe Ernte haben, ich will das auch haben, also schließlich mit der Zeit bauen alle das an. Das ist eine Auswirkung, die ist nicht erfunden, die gibt es bis heute. Schon allein durch die Züchtung ist es so, dass in Deutschland, ich weiß nicht, in den letzten 20 Jahren, glaube ich, die Artenvielfalt in den Nutzpflanzen, also das heißt in Apfelgetreide, haben sich etwa halbiert. Weltweit ist es noch viel weniger geworden. Jetzt könnt ihr sagen, macht mir ja nichts aus. Wenn ich da einen Apfel habe, der ist genetisch, also die Pflanzen, die verändert, sind alle schön rund und schmeckt auch gut, ist ja super, gefällt mir, ist das ja kein Problem. Aber das Problem entsteht dadurch, dass wenn es jetzt einen Schädling gibt, der gerade auf diese Apfelart wild ist, was passiert? Plötzlich sind alle Äpfel davon befallen und alle gehen ein. Und dass das nicht nur Fantasie ist, zeigt die Geschichte. Beispielsweise gab es 1830 herum eine große Kartoffelfäule in Irland. Die hat dazu geführt, dass viele Iren nach Amerika ausgewandert sind. Das heißt, die hatten alle dieselbe Kartoffelsorte, nur durch Züchtung damals, noch gar nicht gentechnisch verändert. Und dann gab es eben eine Kartoffelfäule, die hat sich nur bei dieser Kartoffelart ausgebreitet. Und das heißt plötzlich Missernte, einer nach dem anderen, alle Kartoffeln verfault. Und in Irland hat man hauptsächlich von Kartoffeln gelebt, die Leute haben das gegessen. Plötzlich nichts mehr da. Wodurch hat man das retten können? Indem man diese Kartoffelart gekreuzt hat mit anderen aus Europa, Kontinentaleuropa stammenden Kartoffelarten. Wenn du jetzt aber diese anderen Kartoffelarten ja nicht mehr hast, weil sich generell Monokulturen verbreitet haben, und das ist ja die Gefahr, die darin besteht, ja, dann geht plötzlich alles ein, dann hast du nämlich gar keine Möglichkeit mehr. Heute hat man nämlich durch die Gentechnologie benutzt meistens wild lebende Arten, oder Arten, die in Indien oder Afrika benutzt werden, um die rückzukreuzen mit modernen Arten, um die positiven Eigenschaften dieser Arten zu übertragen auf unsere. Also das heißt, Gentechnologie funktioniert nur, weil es noch ein paar dumme Leute in Afrika und Indien gibt, die nicht die moderne gentechnologisch veränderte Getreide benutzen. Wenn aber die alle einmal die modernen Formen haben, dann hast du keine Möglichkeit mehr, wenn ein Defekt auftritt, das rückzukreuzen und die gefährlichen Eigenschaften zu verändern. Anderes Beispiel, weltweit ist sogar Schafzüchter, zum Beispiel in Australien, es gibt Parasiten, die sich im Magen eines Schafes festsetzen, du kannst nichts dagegen tun, außer das Schaf zu töten, und die saugen etwa bis einem halben Liter Blut jeden Tag aus dem Schaf heraus. Was ist die Folge? Der Schaf frisst und frisst und frisst und bleibt dürr und wächst nicht richtig. Und das verbreitet sich durch den, wird dann die Eier werden durch den Kot abgegeben, das geht dann wieder in den Bereich. Jetzt merkt man, das ist die gezüchteten Schafe. Seltsamerweise, in Afrika hat man, Zentralafrika, eine Schafart, die ist wild, die ist aber dann von den Einheimischen, so bei Maasai oder so gezüchtet worden. Diese Schafe sind resistent gegen diesen Wirt. Also das heißt, da kannst du denen so viel, können die fressen von den Eiern, wie sie wollen, die setzen sich nicht fest im Magen. Man weiß nicht ganz genau, weshalb. Und jetzt will man das Erbgut untersuchen, dieses Schafes, und das übertragen auf die bisherigen Hausschafe. Ich sage euch ja, Gene kann man nicht neu entwickeln, sondern man nimmt nur bestehende Gene und versucht sie von einem aufs andere zu übertragen. So funktioniert das nur heute. Und das heißt, wenn wir jetzt dieses Schaf verbreiten, das Hausschaf, aber das wächst schneller, gibt mehr Fleisch, gibt mehr Fell, und dann würden diese Maasai auch sagen, okay, dann stellen wir um. Was wäre die Folge? Wir hätten gar keine Möglichkeit mehr gegen diesen. Und das ist bei allen Sachen so. Das ist ja nicht nur, ich habe jetzt zwei Beispiele genannt, das ist aber prinzipiell bei allen Sachen so. Durch die Vielfalt haben wir auch die Möglichkeit, Gene auszutauschen. Sehen, da sind positive, die können wir da gebrauchen, da sind negative, die können wir da gebrauchen. Durch aber die Gentechnologie wird es, und das ist jetzt schon der Fall, gibt es immer weniger Arten, die immer weiter verbreitet sind und dadurch immer weniger Möglichkeiten, bestehende Anfälligkeiten zu korrigieren und zu verändern. Auch das ist ein großes Problem. Die Chemieunternehmen machen das jetzt schon so. Woher beziehen sie ihre Erbinformationen, die sie verarbeiten wollen? Die gehen in den Urwald, die gehen irgendwie zu einheimischen Stämmen und untersuchen da die freilebenden oder wildlebenden oder die in geringeren Populationen lebenden Schafe und Rinder und Hühner, um deren Erbgut zu untersuchen und das dann einzuschleusen, damit wir unsere Hausschafe, Hausrinder, Hausgeflügel verändern können. Und das geht jetzt noch, weil eben viele nicht dieser Monokultur nachgekommen sind. Aber die Tendenz der Industrieunternehmen geht ja genau dahin. Das heißt, die profitieren von dem, was sie zerstören. Die großen Chemieunternehmen und Pharmaunternehmen, die wollen, dass alle das kaufen, was sie haben, weil das am besten Ertrag gibt. Dadurch zerstören sie aber die Vielfalt von dem genetischen Material, was es gibt. Aber sie wollen das genetische Material, um ihr Vieh, was sie herstellen, möglichst resistent zu machen. Das merkt man, ist ein Kreislauf. Man zerstört das, auf das, dem man aufbaut. Denn in Europa findest du heute keine Wildlebenden mehr. Das heißt, in Europa hast du nur noch anfälliges Hausvieh, was in der Natur praktisch fast keine Überlebenschance hätte. Und wenn dieses Ideal, was wir die hier haben, weltweit verbreitet würde, dann wären alle Viecher anfällig und sind dann noch viel mehr. In Irland hat sich das nur auf Irland beschränkt. Es war etwas später, auch im 18. 19. Jahrhundert, da gab es eine Laus, eine Blattlaus, die hat alle Weinranken, also alle Weinpflanzen aufgefressen, kaputt gemacht. So ist es heute so, dass es eigentlich praktisch keinen original französischen Wein mehr gibt. Fast keinen. Ich meine, das denkt man ja nicht, aber es ist so, dass eben in dieser Verbreitung der Laus sind fast alle Weinstücke eingegangen, 18. Jahrhundert, und man wusste nicht, was man tun sollte. Was hat man getan? Man hat eben Wein, der in Kalifornien gezüchtet worden ist, zurückgeholt nach Europa und der war resistent gegen diese Laus und den hat man wieder angepflanzt und verbreitet und neu gezüchtet, natürlich gekreuzt mit den einheimischen Arten, damit die auch resistent waren. Das war möglich, weil es diese Vielfalt noch gab. Wenn es die Vielfalt nicht mehr gibt, ist das nicht mehr möglich.
Auf diese Weise muss man einen in der ganzen Welt englische Zoos haben, ja.
Man hat das auch, man hat zum Beispiel Genbanken, die werden eingerichtet, um dann eben solche wildlebende Getreide weiter aufzuheben. Nur natürlich merkt man, das ist alles bloß eine Hilfskonstruktion. Was ist, wenn da mal ein Kühlaggregat ausfällt? Plötzlich sagt, alle weg. Was ist, wenn du jetzt bestimmte Tierarten ausgerottet hast, ehe du sie aufgenommen hast in eine Genbank? Sagt, alles weg. Was ist, wenn plötzlich die Aufbewahrung der Genbank doch nicht funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dass sie nach einem gewissen Verfallsdatum doch kaputt sind? Tja, dann sind die auch alle weg. Also das heißt, ja. Ja. Genau, das gibt es. Und da versucht man bewusst den gegenzusteuern. Aber was wir merken, ist, trotz dieser Bemühungen sterben immer mehr Arten aus, die man früher hatte. Und das ist ja das Ziel, was die Pharmaindustrie hat. Also das heißt, hier merken wir negative Auswirkungen durch Verarmung des Erbguts. Andere negative Auswirkungen sind, nach welchen Gesichtspunkten wird denn das Erbgut ausgewählt und vermehrt?
Wirtschaftliche,
ja, was noch? Ja, und wovon ist denn Schönheit abhängig? Genau, von dem momentanen Modegeschmack. Denn das, was die Leute heute schön empfinden, müssen sie morgen gar nicht schön empfinden. Das merkt man bei vielen Trends, sowohl im Nahrungsmittel als auch im Aussehen der Menschen. Genau. Wen denkt ihr an die 60er Jahre? Modemodell Twiggy, nicht? Also Frau ist schön, wenn sie möglichst dürr und dünn und platt vorne und hinten ist. Das ist ideal. Stellt euch vor, damals hätten Gentechnologen gesagt, das ist der ideale Mensch. Jetzt, wer möchte eine Frau haben, also ein Mädchen haben, geboren haben, das Modell Twiggy. Alle sehen gleich aus. Und heute würden die alle rumlaufen und würden alle Minderwertigkeitskomplexe bekommen, weil heute ist das gar nicht mehr schön, denkt man gar nicht mehr schön. Und so ist natürlich immer, wir merken das erst im Nachhinein, das Schönheitsmodell heute muss nicht das Schönheitsmodell von morgen sein. Das heißt, Menschen, Getreide und so weiter wird verändert nach kurzfristigen Modeerwägungen, die man momentan hat. Aber dadurch beeinflusst man ja nicht nur die Gegenwart, sondern die Zukunft für die nächsten 20, 30 oder 100 Jahre, solange wie der Mensch lebt. Denn wenn der einmal geboren ist, kann man den ja gentechnisch nicht mehr verändern. Dann muss Twiggy jetzt bis zum Ende ihres Lebens so herumlaufen und kann vielleicht dann gentechnisch verändern. Ich will nicht ein Kind, was genauso aussieht, also muss das Kind wieder gentechnisch verändert werden. Jetzt vielleicht mit großer Brust und Brecht, was weiß ich, ein bisschen. Und dann wird die geboren und plötzlich verändert sich das wieder um. Es sind so viele da, die eben ein bisschen runder und dicker sind. Also dann plötzlich gegenteilige Entwicklung. Geht das als hässlich wieder, ne? Und ihr müsst euch mal vorstellen, bist du mal in der Schule, ne? Und plötzlich sehen die alle gleich aus. Das ist ja bei Zwillingen, kann das schon schwierig sein, aber nehmt euch mal vor, Modell Twiggy wiederum, ne? Alle finden das schön, jetzt heißen die nicht nur alle Twiggy, sondern das heute ist meinetwegen, alle heißen Kevin oder so etwas, weil Kevin allein zu Hause im Fernsehen gewesen war, im Kino, alle Kevin, sondern die sehen jetzt auch alle aus wie Kevin. Ja, und wenn ihr das genetisch machen könnt, dann sehen die auch wirklich gleich aus. Großes Problem. Ich meine, erstmal, dass die Unterschiede zwischen dich, du findest deine Identität nicht mehr als Person. Das ist ein Problem und natürlich für den Lehrer rein orientierungsmäßig auch ein Problem. Du findest auch dein Kind auf dem Spielplatz nicht mehr. Stell dir vor, auf dem Spielplatz spielen die Kinder, welches ist denn mein Kevin? Rufst du Kevin? Kommen 20 Kinder auf dich zu, sehen alle gleich aus und ja, riechst hier ein Problem. Ja, hast du dann. Ach so, ja, gut. Ja. Ja. Ja, ne? Und da merkt man, es gibt solche Modeströmungen und heute ist das vielleicht nur in den Namen. Wenn man die Möglichkeit hat, genetisch zu verändern, dann wird das nicht nur in den Namen sein, dann werden die Leute auch ähnliche Eigenschaften, ähnliches Aussehen haben, was gerade jetzt in ist. Und da merken wir generell, sind die Überlegungen meistens kurzfristig und meistens nach wirtschaftlichen Erwägungen und meistens nach Modeerwägungen ausgesucht. Und das ist auch ein Problem, weil das sind ja nicht unbedingt die Motive, die langfristig überzeugend und tragend und ausschlaggebend sein sollten. Nun, ein weiteres Problem ist auch noch, wer ist es denn, der über die gentechnologische Forschung entscheidet? Einerseits Leute, die das Geld haben, wer noch? Wer kommt in solch einen Expertenrat hinein, der über Gentechnologie entscheidet? Was sind da für Leute drin? Ja? Ja, ein paar wenige auch. Die meisten, die da drin sind, könnt ihr nachschauen, sind Leute, die selbst in gentechnologischer Forschung sind. Denn die sagen sich ja, ihr kennt euch ja nicht aus. Wir sind ja die Spezialisten, wir kennen uns ja aus. Das ist in den USA auch der Fall. Das ist in Frankreich der Fall. In den Ethikräten sitzen in erster Linie Leute, die Professor für Genetik so und so, für Mikrobiologie so und so, Vertreter der Industrie so und so. Das sind die Leute, die drin sitzen. Was ist das Problem dabei, dann bei den Ethikräten? Natürlich, die kennen sich gut aus bei Gentechnologie. Kein Problem. Das ist ja das, worauf sie aufbauen. Aber wo ist das Problem? Warum denn? Genau, ja. Ganz klar. Das heißt, ich frage denjenigen, der davon lebt und meine, weil die Experten das sagen, die müssen sich gut auskennen, dann stimmt das. Und das ist das Problem fast aller solcher Ethikkommissionen, dass die Leute in eigener Sache entscheiden sollen. Und ein Grundsatz schon des römischen Rechtes ist, niemand soll in eigener Sache richten. Das heißt, man müsste eigentlich ganz vorsichtig sein, solche Leute reinzunehmen, denn die werden natürlich dafür sprechen. Versucht ein Atomkraftwerkbesitzer zu fragen, ob Atomkraft gefährlich ist. Was wird die Antwort sein? Absolut harmlos, wir haben alles in der Hand, kein Problem. Ist ja ganz klar. Fragt ein Genetikprofessor, so wie diesen Oliver Brüstner, der wurde dann auch gefragt, ist genetische Forschung an Stammzellen gefährlich und schlimm? Klar, kein Problem, das ist super, das wird die ganze Menschheit heilen, alles ganz klar. Ja, wir müssen immer dabei sehen, das sind ja Leute, die selbst ein Interesse daran haben, das zu machen. Und natürlich werden die Argumente dafür nennen. Und weil sie sich gut auskennen, werden sie auch wissenschaftliche Argumente nennen. Das heißt aber nicht, dass die unhinterfragbar sind. Denn es gibt ja praktisch fast keine Mikrobiologen, die außerhalb der industriellen oder universitären Forschung arbeiten und die auch bereit wären, sich den eigenen Ast abzusägen, auf dem sie sitzen. Das ist natürlich ein Teufelskreis. Leute, die sich sehr gut auskennen, verdienen die Sache damit, weil sie die Sache damit verdienen, wollen sie auch, dass sie gerne weiterforschen und Geld verdienen. Und ein Forscher, was er euch verspricht, ist ja nicht sein wahres Motiv. Ein Oliver Brüstner will nicht in erster Linie Lithium oder mich heilen. Der will einen Nobelpreis haben, nach Möglichkeit, wenn er dann gute Forschung hat. Der will seine Erforschung an die Industrie verkaufen, um dann viel Geld dabei zu verdienen. Er will unter Kollegen gut anerkannt sein. Das sind Sachen, die er will. Vielleicht hat er auch noch eine akademische Neugierde, dass er einfach mal Sachen neu ausprobieren will. Das sind die eigentlichen Motive. Und deshalb, wir müssen vorsichtig sein bei den Leuten, die über solche Dinge zu entscheiden haben. Das wäre am besten, wenn es Menschen sind, die möglichst wenig mit dieser Sache selbst zu tun haben und sich trotzdem gut auskennen. Das ist bisher aber gar nicht der Fall. Das heißt, hier ist schon ein Problem an dem Prinzip der Meinungsbildung und der Gesetzgebung, was Gentechnologie angeht. Übrigens, das ist ein Punkt, auf den ich auch nicht selbst gekommen bin, soll erst beispielsweise hier mit erwähnt, von einem amerikanischen Wissenschaftler, Jeremy Rifkin. Der hat das über Jahre hinweg untersucht, in den USA, auch in Europa, wie sind solche Ethikkommissionen zusammengesetzt worden, wie wurden Entscheidungen getroffen und so weiter. Er erinnert das auch mit einer ganzen Menge Zahlen dabei und weist auf solche Sachen hin, wo schon gesellschaftlich ein Problem ist in dem Umgang mit Gentechnologie. Und er ist eben jemand, der hat ein eigenes Institut gegründet, was nicht mit Pharmaindustrie zu tun hat und so, und kann sich von daher auch Meinungen erlauben, die so sonst nicht geäußert werden würden. Er nennt auch einige andere Dinge eben in diesem Zusammenhang. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um andere Probleme anzugehen. Problem ist auch, durch die gentechnologische Veränderung wird eine Eugenik betrieben. Was ist Eugenik? Genau, Auswahl, Auslese, Eugenik entscheidet darüber, welches Leben ist mehr wert, welches ist überlebenswert, welches nicht. Das hatte man im Dritten Reich gebraucht, um zu sagen, Behinderte, zack, weg, oder Leute, die nicht schön Deutsch aussagen, zack, weg. Da hat man Eugenik betrieben, um Menschen zu töten. Im Grunde genommen wird bei der Gentechnologie noch dasselbe getan. Das heißt, Menschen entscheiden über andere Menschen und auch über andere Organismen, welche sind lebenswert, welche nicht. Das Problem darin liegt, bei den Menschen, bei den Pflanzen könnten wir auch sagen, naja, unter Umständen könnten wir das gelten lassen, aber beim Menschen ist das ja sehr schwierig darin, weil der Mensch über Lebenswert und Lebensunwert entscheidet nach Prinzipien und Maßstäben, die natürlich nicht nach der Bibel und nicht nach Gott fragen, sondern nach menschlichen Eigenschaften, Stärke, Intelligenz, Schönheit, aber das ist ja nicht der Maßstab, den Gott an den Wert eines Menschen anlegt. Der Wert des Menschen liegt darin, dass Gott ihn so gewollt hat, wie er ist. Also in dem Handlungswillen Gottes liegt der Wert eines Menschen, nicht in seinen Eigenschaften und Fähigkeiten. Bei Menschen jetzt mal, ja. Ja, natürlich, genau, weil Gott den Menschen so will und so wollte und auch so auserwählt hat, das hängt damit natürlich zusammen. Ja. Aber da merken wir auch, das widerspricht eigentlich der Wertvorstellung, die wir in der Bibel finden. Der Mensch hat Wert an sich. Und nicht Wert durch bestimmte Qualitäten. Es ist auch, dadurch kommt es dazu, dass die Industrie immer mehr Krankheiten erfindet und uns unterschiebt und bemerkt es manchmal gar nicht. In den USA gibt es gerade eine ganze Modewelle, da hat nämlich ein großes Pharmaunternehmen, ich weiß jetzt nicht, ob es welches ist das gewesen war, ich muss nachschauen, den Namen habe ich irgendwo aufgeschrieben. Jedenfalls, diese Pharmaunternehmen hat ein menschliches Wachstumshormon gezüchtet, in Bakterien eingepflanzt, und das können sie nur massenhaft produzieren. Nur, das Problem war, dass sie gekommen sind, kaum einer wollte dieses menschliche Wachstumshormon kaufen. Was haben sie gemacht? Sie haben mehrere Mediziner angestellt, um medizinische Studien durchzuführen. Und zwar haben sie die Körpergröße der Menschen gemessen, um die durchschnittliche Körpergröße festzulegen. Und jetzt haben sie bei der UNESCO, bei der UNO vorgelegt, dass es eben ab einer bestimmten Größe ist, also ab einer bestimmten Kleinheit, müssten wir sagen, ist das krankhaft. Da sagen sie, wer so und so klein ist, das ist krankhaft, das ist eigentlich eine Krankheit. Und da sind sie jetzt in der Öffentlichkeit dabei, das immer mehr zu publizieren, also in Zeitschriften gibt es Interviews darüber, dass du jetzt auch das Gefühl hast, wenn du klein bist, ich bin krank, und natürlich, dann kommt die Antwort, aber du musst nicht so bleiben. Nimm unsere Medizin und deine Kinder oder du selbst wirst wachsen. Das heißt, hier wird ein Bewusstsein geschürt, diese oder jene Eigenschaften ist nicht normal, ist krank, und dann wird die Lösung dafür angeboten. Und das ist natürlich ein Prinzip, was generell auch hinter gentechnologischer Forschung entsteht. Das heißt, ich erkläre eine bestimmte Eigenschaft erst als Defizit, um sie hinterher zu verändern und dabei Geld zu verdienen. Und auch das ist sicherlich ein Problem bei der gentechnologischen Forschung. Hier wurde gentechnologisch das menschliche Wachstumshormon. Das brauchen viel zu wenige Leute. Es gibt natürlich Zwergwüchse, die wirklich ganz klein sind, was weiß ich, ja 70, 80 Zentimeter groß werden, aber das sind ja viel zu viele, die nur noch 1,60 oder 1,70 sind krank. Das können wir weiterspielen, wie wir wollen. Das geht ja endlos weiter. Und irgendwann sagen wir vielleicht, dann sind die zu groß sind krank. Dann müssen wir ein anderes Medikament erfinden, dass die Leute wieder kleiner werden. Und da merkt man, wie stark ja auch wirtschaftliche Interessen, menschliche Vorstellungen oder auch Uminterpretation von Krankheit und Gesundheit eine Rolle spielen. Und auch das ist für uns problematisch. Problematisch ist auch die Patentierung von Lebewesen. Das heißt, kann ich Eigenschaften, die ja eigentlich Gott in den Menschen hineingelegt hat, die allgemein gut sind, kann ich die zu Privatgut eines einzelnen Menschen oder eines Unternehmens erklären? Es gibt ja schlüsselnde Mäuse, auf die Patente angemeldet worden sind. Die wurden genetisch verändert und jetzt eine Firma, die Geld investiert hat, die will das Geld ja wieder einkassieren. Wodurch? Indem sie Patent darauf anmeldet. Oder wenn einmal Getreide gezüchtet ist, verändert man die Resistenz gegen Schädlinge, dann lässt man das ja nicht einfach so ausstreuen, sondern jeder kann das haben. Dann verdient die Firma ja nichts mehr. Da wird gesagt, das ist patentgestückt, da ist auf jedem Korn ist dann Copyright drauf, nicht? Natürlich wird das nicht drauf gedrückt, aber da sagt man, das ist so. Und jetzt, sie wollen dann auch bewusst, die Getreidefirmen sind dann ganz klug dabei, sie züchten das Getreide nämlich so, dass das, wenn du es einmal ausstreust, dann ist es unfruchtbar. Du kannst es nicht selbst wieder benutzen, du musst immer wieder neues Getreide kaufen von der Getreidefirma. Ist ja klar. Sonst ein einfacher indischer Bauer, der würde sich nicht kümmern um Copyright, der würde einfach das Getreide nehmen, was er hat, wieder ausstreuen, das tut man nicht. Sondern macht es extra züchtet so, dass es unfruchtbar ist. Auch noch ein Problem natürlich, weil eben wenn jetzt wirklich mal Nahrungsknappheit ist und so, dann kannst du mit dem Getreide in dem Land nichts mehr anfangen. Hast du auch keine Art, damit du das ausgleichen kannst. Aber also Copyright heißt, ich habe ein Copyright auf einen bestimmten Organismus beziehungsweise auf ein bestimmtes Gen. Und das bedeutet, meinetwegen hast du irgendein Kind genetisch verändert, Copyright von, was weiß ich, höchst, nicht? Auf deinem Kind. Stell dir auf den Kopf, diese Gene gehören mir. Und das ist problematisch, weil nach der Bibel ist es so, Gene gehören nur Gott. Gott ist ja auch der einzige Erfinder davon. Das, was der Mensch tut, ist ja gar nicht das Gen zu erfinden, sondern es nur von einem Organismus zum anderen zu übertragen und reinzubauen. Also hier ist es generell problematisch, Leben an sich mit Copyright zu versehen. Sehe ich ethisch als Problem. Und das ist natürlich auch ein Grundproblem bei der Genetik. Die Gleichschaltung, dass alle Menschen gleichgeschaltet werden, das Ideal des Idealmenschen oder die Utopie des Idealmenschen ist auch ein Problem. Gott sieht gerade in der Vielfalt eine Bereicherung. Sehen wir in der Gemeinde. Kann denn jeder Auge sein? Kann denn jede Hand sein? Nein, gerade nicht. Da wird gesagt, in der Gemeinde und so auch in der Welt soll Vielfalt da sein, weil die es bereichern in der Unterschiedlichkeit. Was will die Gentechnologie? Gleichschaltung. Wie in der Fabrik. Joghurtbecher, ich kenne ja nicht einmal dreieckige, viereckige, fünfeckige, runde, viel zu aufwendig, die müssen alle gleich sein. Und genauso in der Gentechnologie. Getreide, alles muss gleich sein, viel zu aufwendig. Entgegengesetzt dem, was Gott eigentlich will, nämlich was er noch in der Natur gelegt hat, Vielfalt. Ja. Natürlich, das ist ja jetzt zum Teil schon so, nicht? Weil es einfach leichter zu produzieren ist. Anderes Problem, was ich auch sehe, ist die große Gefahr der biologischen Kriegsführung. Und da sagen die meisten Staaten natürlich, wir forschen nicht an biologischer Kriegsführung. Sie tun es aber trotzdem. Die USA tut das, England tut das, Frankreich tut das, einige andere Staaten, Russland auch. Aber die sagen dann alles, ja, wir haben nur ein Institut, was forscht zur Verteidigung gegen biologische Kampfführung, sagen die alle. Aber dafür, damit wir uns dagegen verteidigen müssen, müssen wir natürlich die gefährlichen Organismen erstmal entwickeln und erstmal untersuchen, damit wir dann auch Mittel dagegen finden. Was natürlich vollkommener Quatsch ist, weil all diese Unternehmen dadurch auch gerade neue gefährliche Organismen entwickelt. Und was dabei herauskommen kann, zeigen uns solche, natürlich werden Spielfilme auch sehr fantasiebegabt gezeigt, wie Outbreak, nicht? Bei einem Spielfilm, wo dann gezeigt wird, so ein paar Viren werden frei, ich glaube, das ist dann mit Husten, nicht? Übertragen, so, also Grippeviren, und die sind genetisch verändert und zack, die Leute sterben wie die Fliegen dabei. Rein theoretisch wäre das möglich. Bisher zum Glück nur theoretisch, hoffentlich. Aber es könnte auch irgendwann mal größenwahnsinnige Militärs geben, die sagen, wir haben das sicher in der Hand, klappt alles, zack, wir lassen die frei und dann stirbt ein Viertel der Menschheit oder so. Dass das möglich ist, zeigt zum Beispiel die Pest. Die Pest ist sozusagen eine biologische Kampfführung der Natur. Also da ist in der Natur dieser Pesterreger entstanden, hat er gelebt, vielleicht auch vom Tier, wurde auf den Menschen übertragen. Und dann wissen wir, im 14., 15. Jahrhundert sind in Europa ein Drittel etwa der Menschheit gestorben. Das ist ja Wahnsinn. Da ist also SARS oder sowas, ist da nichts gegen. SARS, die paar hundert Leute, die ja gestorben sind, das ist ja ein Witz dagegen. Wenn so etwas entsteht, und das wollen die Militärs ja, die wollen hochwirksame Biowaffen haben, dann würde das heißen, da geht gleich ein Viertel möglicherweise der Menschheit bei hops. Ne? Da müssen wir auch sagen, das ist kaum verantwortbar. Gut. Wie bewerten wir das nun abschließend? Erst einmal, der Mensch hat die Gestaltungsfreiheit über die Natur. Generell also, dass wir die Natur verändern, auch gentechnisch, ist von Gott nicht verboten. Wir können das machen. Aber wir müssen sehen, es gibt jetzt eine Güterabwägung. Wo sind die positiven Güter, die wir dadurch erreichen? Wo sind diejenigen, die wir möglicherweise verletzen? Und hier müssen wir sagen, dass bestimmte Güter, die uns versprochen werden, sehr unrealistisch sind. Das heißt, wir müssen auch sehen, was ist denn das realistisch Erwartbare, was erreicht wird durch gentechnologische Forschung. Und da müssen wir sagen, das ist viel, viel weniger als das, was versprochen wird. Also wir dürfen ja nicht bewerten, weil es irgendwann vielleicht einmal ganz positive Auswirkungen geben kann, machen wir jetzt alles frei. Sondern wir müssen sagen, was ist realistisch erwartbar? Da müssen wir sagen, diese Erwartungen sind relativ gering, die wirklich realistisch sind. Und die Gefahren, die aufstehen, sind relativ groß. Darüber hinaus würde ich schon noch mit einbeziehen, dass es von Gott gewisse Artgrenzen gibt, die wir nicht ohne Gefahr überschreiten können. Denn auch wenn ich gesagt habe, dass es Bakterien gibt, die Informationen von einer Art auf die anderen übertragen, so gibt es keine Bakterien, die von einer Art auf alle Arten übertragen, zum Glück. Das ist aber genau das, was der Mensch tun will. Also hier, glaube ich, auch gibt es Gefahren, dass wir von Gott gesetzte Grenzen überschreiten, bewusst überschreiten, in der Übertrag von einer Art auf die anderen, wie das bisher in der Natur, auch durch Züchtung, nicht möglich war. Darüber hinaus glaube ich auch, dass das Risiko, was wir durch gentechnologische Forschung eingehen, von uns in vielen Fällen nicht tragbar ist. Also wir müssten hier genauso überlegen beim Super-GAU der Atomkraft, das sagt man ja auch heute, Atomkraft ist so gefährlich, wir machen die nicht mehr, weil die Gefahren zu groß sind. Bei der Gentechnologie ist man da noch gar nicht so weit, bei der Risikokostenabschätzung. Hier müssen wir auch sagen, welches wäre denn der größt anzunehmende Unfall bei dieser Forschung, dieser Gentechnologie, der. Und dann müssen wir danach entscheiden, sind wir bereit, dieses Risiko einzugehen? Lohnt sich das? Und dann würden viele gentechnologische Vorhaben sich von vornherein erledigen. Wir würden sagen, die Gefahr ist viel zu groß, auch wenn es einen möglichen kleinen Gewinn gibt, das ist für uns nicht verantwortbar. Ich könnte ja sagen, ist beispielsweise der Vorteil, dass alle Menschen groß sind. Das wäre ein Vorteil. Alle Menschen sind groß, wir verändern das. Wäre das verantwortbar, wenn wir damit das Risiko eingehen, dass nur ein Großteil der Menschen an, meinetwegen 10 Jahre früher sterben, weil sie eine Herzerkrankung dadurch bekommen? Hier würde ich sagen, nein, wenn sie krank sind, leben sie generell nicht viel schlechter. Das macht keinen großen Unterschied aus. Sie können auch normal ihrem Lebensalltag nachgehen. Aber dadurch, dass viele Menschen 10 Jahre früher sterben, dann ist das nicht verantwortbar, also besser sein lassen. Das ist jetzt ein erfundenes Beispiel. Klar, aber wir sehen häufig, dass es Auswirkungen, Gefahren gibt, die wir abmessen müssen dabei. Die anderen Gründe, die uns Gentechnologie eingeschränkt benutzen lassen, die habe ich ja schon genannt vorhin. Das waren eben die Sachen mit genetischer Patentierung, mit Einengung der ökologischen Vielfalt, mit den Gefahren der Monokulturen, mit den Nebenwirkungen, die Genetik hat auf andere Eigenschaften unseres Körpers, mit dieser Rückkopplung eingehend verändert, mehrere Eigenschaften verändert. Also das heißt hier, dieser Bereich der Nebenwirkungen, dieser Bereich der Patentierung, dieser Bereich der Mode in der Eugenik, ich suche aus, ich entscheide über Lebenswert und Unwert, nicht Gott tut das, also entgegen der Vielfalt. Auch wenn wir sagen können, Gentechnologie ist nicht generell verboten, so müssten wir zumindest sagen, Gentechnologie müsste sich aus unserer Sicht und auch aus der Sicht viele andere Menschen sehr eingeschränkt einsetzen lassen. Wir müssen also genau bei jedem Projekt überprüfen, entspricht es diesen Maßstäben, sind diese Maßstäbe und Gefahren übergangen worden, dann müssen wir dazu Nein sagen, sind sie nicht übergangen worden, dann wäre es eine Möglichkeit, sie einzusetzen. Daran merken wir auch, ethische Entscheidungsfindung kann manchmal kompliziert sein. Wenn wir keine klare Aussage wieder haben, das ist gut, das ist schlecht, über Lüge oder nicht Lüge, merken wir, das ist schwierig, weil wir hier viele Einzelfälle prüfen müssten. Ist dieser Einzelfall, sind die Maßstäbe anwendbar? Maßstäbe sind ja Vielfalt, sind auch Gesundheit, sind Leben und so weiter. Das sind Maßstäbe, die gelten aus der Bibel. Jetzt müssen wir prüfen, gelten die auch auf den Einzelfall? Einzelfall Gentechnologie und Einzelfall diese konkrete Forschung, ja oder nein? Und das macht es uns schwieriger. Aber das ist der einzige Weg, den wir gehen können. Auf der anderen Seite ein Pauschalurteil zu fällen, sagen, alles ist gut, alles ist schlecht, hört sich einfacher an, lässt sich biblisch aber nicht rechtfertigen.
Aber wenn man jetzt die ganzen Argumente hört, dann natürlich einfach muss man eigentlich als Christ eher ja, nein sagen, müsste ich den ganzen, weil einfach das nicht.
Ja. Ich würde dir zustimmen, eher ja, aber nicht absolut. Das heißt, wir können das keinem verbieten, wir können eine einzelne Forschung verbieten. Deutliches Beispiel. Sagen wir, da forscht jemand an biologischer Kriegsführung. Das ist ja ein Extrembeispiel, was ich jetzt genannt habe. Da können wir eindeutig sagen, das Risiko, was du eingehst, dass ein Großteil der Menschheit dabei drauf geht, das rechtfertigt in keiner Weise irgendwelche Vorteile bei der Kriegsführung. Also du sagst, es ist viel billiger und wir töten nicht die Tiere dabei, sondern nur die Menschen oder so. Diese Vorteile sind alle viel geringer als die möglichen Gefahren. Das heißt, da darf man in keinem Fall mit christlicher Motivation dran arbeiten. Soll man sein lassen. Aber es gibt andere Dinge, wo wir sagen können, da ist es nicht ganz so deutlich. Typisches Beispiel, anderes Extrem, nämlich das Insulin, was ja schon sich durchgesetzt hat. Da müssen wir sagen, bisher keinerlei Nebenwirkungen erfahrbar. Viele Leute, die an Diabetes leiden, und es werden ja immer mehr in der Industriegesellschaft, wird dadurch geholfen, und zwar dauerhaft geholfen. Da müssen wir sagen, das ist ein eindeutiger Vorteil, eindeutige Stärke beim minimalen Risiko. Hier müssen wir sagen, diese Forschung in diesem eng abgezirkelten Bereich, die scheint sinnvoll und erlaubt zu sein. Also das heißt, generell würde ich dir zustimmen, wir sollten vielleicht eher etwas skeptischer sein als viele fortschrittsorientierte, optimistisch orientierte Leute, die sagen, alles super. Aber wir können nicht pauschal sagen, falsch. Kritisch ja, aber nicht generell ablehnen. Da haben wir keine, wir können das aus dem Gefühl heraus machen, sagen, das ist mir zu viel, das ist mir zu wenig fassbar, das ist einfach so unheimlich, lasse ich besser, aber das ist dann aus dem Gefühl heraus. Da haben wir keine Maßstäbe mehr an Werten, die in der Bibel genannt werden. Bei dem Kriegsfluch, das sage ich ja die Werte, das Leben der Menschheit oder ein Teil der Menschheit gegen mögliche Vorteile bei finanzieller Art oder sonst welcher Art bei der Kriegsführung. Und das ist eben, da sind die Werte ganz klar, Werte der Menschheit ist viel mehr. Aber jetzt bekommen wir schon Probleme, wenn wir zum Essen gehen. Deshalb schließe ich hier einfach mal. Wir wollen uns heute Morgen, wir werden uns heute Morgen erst einmal noch ein bisschen mit verschiedenen grundsätzlichen Typen der Ethik auseinandersetzen. Das, was wir gestern getan haben, war ja, dass wir verschiedene Begründungsstrukturen kennengelernt haben. Also, wie werden ethische Urteile begründet? Und da gab es schon verschiedene Methoden, so etwas zu begründen. Diese Methoden sind in der Ethik heute, in der Diskussion der Ethik heute, werden dann verschiedenen Ethiksystemen zugeordnet. Also bestimmte Ethiksysteme arbeiten mehr mit der einen oder mit der anderen Methode. Es gibt jetzt natürlich eine ganze Vielzahl von verschiedenen Ethiksystemen, die wir nicht alle besprechen werden. Ja, ich werde einfach exemplarisch ein paar davon nennen, dass wir einmal da vor Augen bekommen, welche großen Richtungen gibt es da? Wie denken die Leute unterschiedlich? Wie arbeiten die unterschiedlich in ihrem System? Und ein erstes, das wäre die phänomenologische Ethik. Das ist ein bisschen, also ihr kennt das Phänomen, ne? Das ist ein Phänomen, oder so könnte man sagen. Und hier ist phänomenologisch. Ja, also das Phänomen, nur dann logisch dahinter. Ne? So, also phänomenologisch. Einfacher gesagt, es orientiert sich an dem Vorfindlichen. An dem, was wir vorfinden, orientiert sich diese phänomenologische Ethik. Man nennt sie manchmal auch kürzer, das kann man dann leichter schreiben, Wertethik, das ist leichter. Ne? Ja. Aber klingt natürlich nicht so schön, ne? Also Wertethik. Wertethik. Mhm. Und zwar hier geht es in erster Linie darum, wir haben das ja auch schon kennengelernt, manche Ethiken, die schreiben dir vor, was du tun sollst, andere Ethiken, die beschreiben mehr, was schon vorfindlich da ist. Und das tut diese Wertethik. Die Wertethik geht davon aus, dass jeder Mensch in seinem Leben schon bestimmte Werte hat und die Vertretung dieser Werte, die bestimmt sein ethisches Handeln. Oder vielleicht könnte man es gar nicht ethisch nennen, aber die bestimmt seine Handlungsentscheidungen. Also jeder Mensch, ob er will oder nicht, hat bestimmte Werte, die er dann ordnet natürlich auch nach denjenigen, die ihm wichtiger sind oder denjenigen, die ihm weniger wichtig sind. Und wenn er jetzt in dem Alltag entscheiden soll, irgendetwas zu tun, dann wird er nur nach seiner persönlichen Wertschätzung, nach seiner Wertrangfolge, also was ihm wichtig ist. Es gibt dann Werte, die, wo man allgemein darüber spricht, nach manchen Freundlichkeit oder Mut oder Schuld oder sonst irgendwas, also das können wir jetzt, also Schuld ist weniger ein Wert, aber Mut ist vielleicht ein Wert. Es kommt darauf an, wie wichtig ist der jemand. Wenn man sagt, Mut ist mir gar nicht wichtig, dann läuft halt einer im Krieg lieber weg. Ich sage lieber, mir ist mir ganz egal, Mut kümmert mich nicht drum, will ich nichts mit zu tun haben. Also hier wird einfach beschrieben, wie in einem Volk, in einer Generation oder bei einem einzelnen Menschen Werte da sind und wie er nach diesen Werten handelt. Und selbst die Menschen, denen wir unterstellen, dass sie gar keine Werte hätten oder dass sie die Werte auflösen würden, die haben natürlich auch Werte, nur andere als wir. Also jeder Mensch heute in unserer Umgebung hat Werte. Aber vielleicht heißt der Wert eher Genuss des Lebens, schönes Gefühl, viel Ansehen oder irgendwie so etwas. Das können ja auch Werte sein. Eigentlich kann man alles zu einem Wert erklären, wenn man das will, für sich persönlich. Und hier, diese Wertethik, versucht mehr zu begreifen, woher kommen solche Werte, wie entstehen die, wie kann man die analysieren und dann welche Auswirkungen haben die auf das Leben der Menschen. Ja, diese Werte sind bei den meisten Menschen im Gefühl verankert, die sind nicht unbedingt logisch verankert, das ist einfach so, sie denken, das ist richtig so, sie fühlen das, sie empfinden das, das ist so und wie gesagt, sie haben dann eine Rangfolge von Werten. Es ist nun auch so, dass heutzutage nicht alle Menschen Treue als schlecht empfinden würden, aber manche würden sagen, da gibt es noch andere Werte, die sind mir wichtiger und deshalb rangiert Treue an tieferer Stelle oder Vertrauenswürdigkeit oder Zuverlässigkeit oder Ausdauer oder so etwas, das rangiert an tieferer Stelle, weil es andere Werte gibt, die mir wichtiger sind. Und sittlich oder moralisch wird von diesen Leuten dann das angesehen, was ihren wichtigsten Werten am meisten entspricht. Da würden sie sagen, das ist dann richtiges Verhalten, das ist dann das Verhalten, was erstrebenswert ist und das, was dabei untersucht wird. Ja, soweit vielleicht dazu. Dann gibt es eine andere Art von Ethik, und zwar, das ist beispielsweise die evolutionäre Ethik. Ich habe hier einmal kurz darauf hingewiesen, dass für manche Ethiksysteme die Evolution eine wichtige Rolle spielt. Aber es gibt ein ganzes Ethiksystem, das nennt sich dann nach der Evolution, nach der Evolutionstheorie. Und da geht es in erster Linie darum, die Ethik wird gedeutet als ein Ergebnis der Evolution. Also jetzt wurde gesagt, die Evolution hat Ethik sozusagen erfunden. Und deshalb ist sie natürlich auch gebunden an die Weiterentwicklung des Menschen insbesondere. Jetzt könnten wir sagen, wofür ist denn in der Evolution die Ethik gut? Denn Evolutionisten sagen ja, dass eine neue Entwicklung in der Geschichte des Lebens muss auch immer einen Überlebensvorteil bieten, sonst würde sie sich nicht durchsetzen. Also wieso ist die Evolution auf die Idee gekommen, dem Menschen eine Ethik beizugesellen? Also warum muss er Ethik haben? Habt ihr dafür eine gute Idee? Wenn ihr euch jetzt mal in die Situation der Evolution hineinversetzt, wofür könnte da die Ethik gut sein?
Vielleicht, dass der Vorteil des Menschen darin besteht, dass er miteinander kommunizieren kann, denken kann und sich darum über das Tier erhebt.
Ja, bräuchte er dafür die Ethik?
Um sich zusammenzuschließen, ja.
Wölfe schließen sich doch auch zusammen. Ja, aber die Evolution geht ja nach wie vor auch beim Menschen davon aus. Prinzipiell setzt auch da sehr stärker sich durch. Aber natürlich, wir könnten sagen, Wenn wir es, dann müssen wir allerdings den Wert vertreten, auch der Schwache muss geschützt werden. Das tut die Evolution ja von vornherein nicht. Die Prinzipien der Evolution sind ja eher, dass der Stärkere sich durchsetzt, und das soll auch hier gelten. Hier müssen wir einfach danach suchen, das tun dann Evolutionisten, inwiefern ist ein Mensch mit Ethik besser dran als ein Mensch ohne Ethik? Das wäre die Frage dabei. Wo ist der Vorteil eines Menschen, der eine Ethik hat?
Das Zusammenleben mit der Natur.
Genau. Insbesondere wird es erleichtert im Vergleich zu was? Zu dem, der keine Ethik hat. Also insbesondere wird dann beispielsweise angeführt, in der Tierwelt und auch bei den Menschen gibt es starke Aggression. Also ein Mensch hat eine starke Aggressionsbereitschaft und die ist ihm auch von der Natur beigegeben worden. Und jetzt geht es darum, dass die Ethik diese Aggressionsbereitschaft einschränkt. Und deshalb kommt das dann auch der Gesamtgemeinschaft wieder zugute. Und deshalb kann daraus dann auch eine Gesellschaft aufgebaut werden, wo nicht nur jeder an sein eigenes Interesse denkt, sondern auch an das Gruppeninteresse denkt. Und das kommt dem Menschen natürlich, der braucht das insbesondere, weil der Mensch Verstand hat. Ein Tier handelt sowieso nur instinktbezogen. Das heißt, das kann Ethik gar nicht gebrauchen. Das kann sich ja keine Rechenschaft geben über sein Verhalten. Aber weil der Mensch jetzt weiterentwickelt ist, er hat den Verstand, kann den Verstand einsetzen, um Werkzeuge zu bauen, um sein Leben zu gestalten, kann das natürlich auch einsetzen, um Waffen zu bauen, um anderen zu töten. Und dann entwickelt die Evolution als Schutzmechanismus, um diese selbstständige Aggressionsäußerung des Menschen einzuschränken, die Ethik. Da bekommt er plötzlich ein schlechtes Gewissen, bekommt eine Hemmung, den anderen zu töten, zu erschlagen oder sonst irgendwie etwas. Und daraus soll dann schließlich die Ethik entstanden werden. Und dazu dient dann, so sagt man, in der modernen Gesellschaft ist diese Ethik weiterentwickelt. Das ist dann nicht mehr nur ein allgemeines Empfinden, sondern da drückt sich das auch aus, dass Gewöhnung, Belohnung, Nachahmung, soziale Ächtung oder so etwas wie in einer modernen Gesellschaft existieren, das sind auch Auswirkungen der Evolution, denn sonst wäre der Mensch gar nicht überlebensfähig. So, sondern würde sich selbst umbringen oder kollektiven Selbstmord begehen oder irgendwie so etwas. Also hier wird versucht dann zu formulieren, inwiefern kann die Ethik ein Überlebensvorteil für den heutigen Menschen sein. Und das bedeutet natürlich auch, dass der Inhalt der Ethik ist gar nicht so sehr entscheidend. Denn der Inhalt der Ethik, der verändert sich mit der jeweiligen Evolutionsstufe des Menschen. Und insofern gibt es auch keine Normen, wo man sagen kann, das gilt jetzt für alle Zeit. Sondern das gilt jetzt für diese Entwicklungsstufe, für diese Situation, in der sich der Mensch befindet. Natürlich müssen wir dadurch sagen, diese Ethik hilft dir nicht weiter. Weil wir können auch hier nur von dem Vorfindlichen ausgehen und können das irgendwie interpretieren oder auch nicht. Und wenn jemand die Ethik, die ich vertrete, nicht teilt, vielleicht ist der schon auf einer höheren Evolutionsstufe, ne? Und hat deshalb eine andere Ethik. Das wäre ja durchaus möglich. Oder dass es in der Zukunft, damit die Evolution weiter vorangeht, da hat ja Nietzsche auch formuliert, vielleicht ist es dann besser, einen Übermenschen zu kreieren, der sich nicht mehr damit aufhält, die Kranken und Schwachen mit Gesundheitsversorgung zu unterstützen, weil dadurch wird er ja nur gehemmt in seiner Kraft und Entwicklung. Viel besser, da die Kraft einzusetzen für die, die überlebensfähig und dynamisch und kräftig und so weiter sind. Das wäre ja eine Folge daraus, die sich notwendig ergibt, die man heute natürlich über den Tisch fallen lässt. Man sagt, nein, nein, das wollen wir ja sicherlich nicht. Aber es ist eine, die sich durchaus als Folge daraus vorstellen lässt und worauf sich ja beispielsweise auch ein Hitler berufen hat. Also eine Rechtfertigung für Verhalten gibt es nicht. Eine direkte Antwort von dem, was wir tun sollen, gibt es auch nicht. Ein gewisses, eine Forderung an andere, so zu handeln, gibt es auch nicht. Weil ich kann ja schlecht sagen, ich schaue die Evolution. Ich bin der Steuerer der Evolution. Das geht ja nicht. Wir alle wären dann Mitglieder davon und könnten höchstens versuchen, irgendwie herauszufinden, was dient nun unserem Überleben. Aber das ist dann ja Spekulation. Ein großer Fehler, der hier auch noch gemacht wird, ist der sogenannte naturalistische Fehlschluss, den ich euch ja mal gesagt habe, dass vom Sein auf das Sollen geschlossen wird. Das bedeutet, man sagt, so ist der Zustand des Menschen und daraus schließe ich, deshalb muss er so und so handeln. Das nennt man naturalistischen Fehlschluss. Also dass man sagt, einfach da ist eine feststellbare Situation und daraus folgt ganz notwendig ein bestimmtes Verhalten. Ja, dann gibt es andere Formen von Ethik, die sich mehr auf feste Grundlagen zu berufen versuchen. Da gibt es dann beispielsweise die transzendentalphilosophische Ethik. Das ist eine, die wir ja schon so ein bisschen gestern angesprochen haben. Da habe ich euch von so transzendentaler Argumentation gesprochen. Das ist insbesondere eine, die Immanuel Kant vertreten hat. Aber eben nicht nur er, sondern auch andere. Aber das ist so eine grundlegende Form zu argumentieren. Wenn ihr euch noch daran erinnert, das war ja die Ethik, die sagt, die letzte Garantie, die letzte Autorität, der letzte Wert meiner Ethik, der ist nicht an menschliches Nachdenken oder an innerweltliche Situationen gebunden, sondern der ist an etwas Jenseitiges gebunden. Transzendenz heißt jenseitig. Das, was nicht gebunden ist an die diesseitige Welt, an mein Nachdenken und ähnliches mehr. Und das war für Kant, das hatten wir ja gestern besprochen, was gewesen? Wo ist bei ihm so eine Verankerung der Ethik in der Transzendenz? Einmal Gott, wobei der ist bei ihm etwas nebulös, man kann den nicht ganz genau fassen, aber noch was anderes. Ja, ja, auf den Verstand. Und er sagt, wann können wir nur unseren Verstand gebrauchen? Wann sind wir überhaupt nur fähig, Ethik zu betreiben? Ja, genau, mit der Aufklärung. Wir können selbstständig unseren Verstand gebrauchen. Das, was wir jetzt schon immer voraussetzen, ist dann, was er sagt, die Freiheit des Menschen. Und deshalb ist das auch der höchste Wert, der geschützt werden muss. Das Ziel aller Ethik soll sein, die Freiheit des Menschen auszubauen und zu schützen. Weil er sagt, und zum Teil ja zu Recht, Ethik ist nur sinnvoll, wenn der Mensch frei ist. Das heißt, wenn der Mensch eine freie Entscheidungsmöglichkeit hat. Wir würden nicht einen Baum dafür verantwortlich machen, dass er in seinen Blättern wedelt oder so. Das ist einfach durch den Wind, der da durchgeht, der kann das gar nicht entscheiden. Oder ein Computer, wenn ein Computer Fehler macht, können wir ihn auch schlecht vor Gericht zerren dafür, dass er das tut, höchstens den Programmierer, wenn der was falsch gemacht hat, aber das ist dann ein Mensch, der mit Freiheit entschieden hat. Also deshalb, Freiheit ist die Grundvoraussetzung nach Kant für Ethik. Deshalb muss Ethik auch immer das Ziel haben, diese Freiheit nach Möglichkeit zu schützen. Und jetzt wird der Wert der Ethik und der Wert einer Handlung wird danach bemessen, inwiefern sie die Freiheit des Menschen berücksichtigt oder auch fördert. Das ist bei Kant der Fall. Also danach werden dann alle Verhaltensmaßstäbe gemessen. Das hängt auch mit dem Willen zusammen. So, Zitat bei Kant, der gute Wille ist nicht nur das, was er bewirkt oder ausrichtet, nicht nur seine Tauglichkeit zur Erreichung irgendeines vorgesetzten Zweckes, sondern allein durch das Wollen ist er gut. Also allein, dass ich will, dass ich eine Entscheidung treffen kann, dass ich meinen Verstand gebrauchen kann, um zu einer Willensentscheidung zu finden, das allein ist schon gut, unabhängig von dem Ziel, was erreicht wird. Das wird natürlich auch noch bewertet, aber das kommt dann später. Also das ist die Grundlage, das ist diese unhinterfragbare Grundlage für ihn. Die anderen Maßstäbe, die sind hinterfragbar. Ist das verallgemeinerbar für alle, diese Ethik oder nicht? Das sind ja solche allgemeinen Grundsätze, wo dann einzelne Forderungen dran überprüft werden. Hier sehen wir, Grundlage ist der Wille, beziehungsweise die Freiheit des Menschen. Und dann wird alles, was daraus folgt, mit dem Verstand geprüft. Also wenn ich jetzt sage, ich habe Freiheit, mich zu entscheiden, und dann entscheide ich mich, den Baum zu fällen. Irgendwo daraus. Und der ärgert mich, den säge ich ab. Und da kann ich sagen, das ist erstmal, es ist gut, dass ich eine Entscheidung getroffen habe, aber jetzt muss ich die auch verstandesmäßig begründen. Und wenn die für andere einsichtig begründbar ist, besonders für die anderen Parteien, die daran beteiligt sind, meinetwegen der Besitzer des Gartens, wo ich den Baum fälle oder so, dann, wenn ich das gut begründen kann, dann ist diese Handlungsweise auch vertretbar, dann ist es in Ordnung, das zu tun. Also die Freiheit des Willens. Manchmal kann es natürlich sein, dass eben verschiedene Werte miteinander im Konflikt stehen und dann geht es auch darum, die Variante zu wählen, die die Freiheit des Menschen am besten schützt und am besten fördert. Ja, das vielleicht soweit. Dann gibt es eine weitere und zwar, das ist die existenzialistische Ethik. Existenzialismus kennt ihr vielleicht, der war ja ganz modern in den 60er Jahren, entstanden mit durch Søren Kierkegaard. Und bei dem Existenzialismus geht es darum, dass ich mich wahrnehme als existierende Person. Also, und natürlich den anderen auch. die Grundlage ist, dass ich versuche herauszufinden, wie soll ich eigentlich sein. Also es wird ein Unterschied zwischen dem Uneigentlichen sein und dem Eigentlichen. Das Eigentliche ist, ich lebe so, wie ich ohne meine Umwelt existieren würde, so wie es dem Ideal meiner Person entspräche. Das muss ich für mich annehmen, wenn ich für mich ethisch entscheide. Das muss ich auch für den anderen annehmen, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe. Also so ein Akt autonomer Selbstbestimmung, der steht da im Mittelpunkt. Also hier nicht nur die Vernunft, nicht nur die Freiheit, sondern jeder ist ein eigenes Universum. Jeder hat eigene Bedürfnisse, eine eigene Selbsterfüllung. Und diese Selbsterfüllung, Selbsterfahrung, Selbstverwirklichung, die steht im Mittelpunkt der Ethik dabei. Ich selbst, der existiere, das ist unhinterfragbar. Daran muss alles gebunden sein. Er spricht dann auch vom So-Sein des Individuums. Also das Individuum, der einzelne Mensch, der ist so. Und ich muss erfahren, wie er genau ist. Und daran kann ich dann festmachen, was für ihn gut ist. Also, jetzt könnte ich sagen, ein Mensch, der irgendwo in einer Fabrik arbeitet und der jeden Tag nur da sowas, was ich mit einem Hebel hoch und runter machen muss, das ist ethisch eigentlich schlecht. Das entspricht nämlich nicht seinem So-Sein als Mensch. Das ist nicht menschenwürdig, menschlich. Das entspricht nicht seiner Selbstverwirklichung. Also wäre dieses Verhalten eigentlich schlecht dabei. Zitat von Sören Kierkegaard dabei. Der Mensch ist Geist. Was aber ist Geist? Geist ist das Selbst. Was aber ist das Selbst? Das Selbst ist ein Verhältnis, das sich zu sich selbst verhält. Oder ist das an dem Verhältnis, dass das Verhältnis sich zu sich selbst verhält. Das Selbst ist nicht ein Verhältnis, sondern das Verhältnis zu sich selbst, das sich zu sich selbst verhält. So, jetzt ist klar, worum es geht. Bei der ja, also das heißt, die Menge dreht sich um sich selbst. Das Verhältnis, aber nicht zu irgendwas anderem, sondern das Verhältnis, was sich zu sich selbst verhält. Also ich verhalte mich zu mir selbst und da merken wir, das ist existenzialistische Ethik. Es geht um meine Existenz, um mein So-Sein, wie er das eben auch formuliert. Das wird dann später ausgebaut oder weitergeführt. Er definiert dann bestimmte existenzielle Gefühle wie Leid, Schuld, Tod und so weiter. Denn diese Dinge, die stellen meine Existenz in Frage. Und daran kann ich existenzielle Erfahrungen machen. Also wenn ich mit dem Tod bedroht werde, dann merke ich plötzlich daran, wie wichtig das Leben für meine Existenz ist. Und dadurch kann ich ein Stück weit mich selbst besser begreifen und selbst besser erfahren, wer ich bin. Also diese, besonders die Erlebnisse, die meine Existenz in Frage stellen oder an Grenzen stoßen lassen. Doch, doch, in einer gewissen Weise schon. Ja, das hat nicht unbedingt mit seinem Christensein zu tun dabei. Er meint eben auch, dass der Mensch seine Existenz eigentlich nur in der vollkommenen Infragestellung vor Gott erfahren kann. Also Gott ist der, der alles, Gott, der alles in Frage stellt, der zeigt dem Menschen, wer er eigentlich erst ist. Also durch seinen Existenzialismus will er den Menschen zeigen, dass er ohne Gott gar nicht richtig erfahren kann, wer er ist oder was für ihn gut ist. Er will dann dadurch auch so eine gewisse Unsicherheit zeigen, zu objektiven Annahmen zu kommen, die für alle gelten. Er sagt, das kann der Mensch nicht, sondern das kann eben nur Gott. Aber der Gott geht ja über das eigene Denken so hinaus. Also hier wendet er sich eigentlich gegen diesen Überschwang des Denkens, dass der Mensch durch sein Denken und Wahrnehmen die Welt erfassen und beweisen könnte, sondern sagt er, nein, da ist eine Grenze. Er ist eigentlich immer nur auf sich selbst bezogen und wenn er Erkenntnis darüber hinaus sammeln will, dann ist er auf Gott angewiesen. Nicht unbedingt, weil er verherrlicht das ja nicht. Er sagt einfach, der Mensch ist so, aber er muss dann irgendwann dadurch ausbrechen und das tut er durch diese Grenzsituation. Die Grenzsituation, die ihn vor Augen führen, wie begrenzt, wie eingeschränkt, wie bedroht seine eigene Existenz eigentlich ist. Und deshalb spricht dann der Kierkegaard auch davon, dass der Mensch einen Sprung in den Glauben tun muss. Also eben, weil er kann das nicht beweisen, das ist für ihn klar, das ist nicht beweisbar, kann nur davon ausgehen, es gibt logische Beweise, man kann das einfach, muss dem nachdenken, dann kommt man irgendwann dazu. Und da sagt eben Kierkegaard, nein, der Mensch ist immer in sich selbst gefangen. Er kann eigentlich nur seine Existenz wahrnehmen, darüber kann er nachdenken, das soll er auch, Aber dann kommt er in eine Grenze, das ist die Grenzerfahrung. Und da, wenn er darüber hinauskommen will, also über sein eigenes abgeschränktes Leben, dann muss er springen. Und springen meint er damit, da habe ich keine Sicherheit mehr. Das ist nur noch eine Vertrauenssache. Das ist dann bei ihm so formuliert, eher diesen christlichen Weg. Und man kann das durchaus so sehen. Wobei natürlich auch seine Position gewisse Schwächen hat, aber man kann das so sehen. Dass man sagt, das ist jetzt das vollkommene Vertrauen, das ist das vollkommene Glauben, sich Gott anvertrauen, ohne irgendwelche Sicherheiten zu haben. Weder intellektuelle Sicherheiten, noch irgendwelche materiellen Verträge oder sonst irgendwie etwas. Ja, genau. Ja, genau. Doch. Und viele Sachen, die ich gesagt habe, sind durchaus in Ordnung. Ich meine, bei den meisten Philosophen, die wir jetzt behandeln, ist ja nicht von vornherein alles falsch. Würde das vollkommen abstrus sein, würde das natürlich auch gar keine Anziehungskraft auf irgendeinen Menschen ausüben. Vielfach erkennen diese Leute schon gewisse Wahrheiten, wie zum Beispiel jetzt mal gesagt, die Freiheit dort bei Kant. Natürlich ist Freiheit wichtig. Freiheit spielt ja noch in der Bibel eine große Rolle. Gott hat den Menschen ja bewusst frei entschieden, das würden wir ja auch sagen. Und weil er frei gewesen war, konnte er sich auch gegen Gott entscheiden. Sonst wäre das ja gar nicht möglich. Nur ist das eben nicht alles. Wir würden sagen, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Und hier würde ich auch bei Kierkegaard sagen, auch das ist ein Teil der Wahrheit. Und natürlich ist der Mensch in einer gewissen Weise auf sich beschränkt. Natürlich ist der Verstand, die Wahrnehmung beschränkt. Auch wenn er da vielleicht jetzt etwas zu weit geht. Aber da denke ich, ist so ein Teil von Wahrheit mit enthalten. Über Kierkegaard hinaus gehen dann Leute wie Camus oder Sartre oder solche, die in den 60er, 70er Jahren sehr bekannt gewesen waren, insbesondere unter den Studenten, die ja viel gelesen waren, auch in den 50er Jahren. Und die gehen dann davon aus, dass das Leben jedes Menschen eigentlich absurd ist. Es gibt keinen Sinn, es gibt kein Ziel dabei. Im Grunde genommen, das ist mehr oder weniger auch egal, wie man lebt. Es gibt kein Grund, deshalb auch keine feste Ethik, wo man fordern könnte, das müsste man machen. Sondern das Einzige, worauf es ankommt, sich seine eigene Existenz bewusst zu werden und nach der entsprechend zu leben. Wir würden das vereinfacht heute vielleicht ausdrücken, so nach dem Gefühl zu leben, nach dem, was du jetzt gerade meinst, was du brauchst, wer du bist. Das ist ja eben die Idee, die sich hinterher weiterentwickelt hat mit der Selbstverwirklichung. Also ich schaue möglichst lange in mich hinein, ich mache alle möglichen Übungen, um erstmal zu erkennen, wer ich selbst bin. Es gibt auch heute viele Menschen, die gehen von einem Kurs zum nächsten, bis sie 80 sind und wissen immer noch nicht, wer sie sind. Und das müssen sie aber erstmal wissen, um dann überhaupt zu entscheiden, welchen Beruf sie wählen oder was sie überhaupt tun. Und dann kommen sie natürlich zu nichts. Aber das ist diese Idee des Existenzialismus. Und man lebt eigentlich nur im Jetzt. Ich muss mir bewusst sein, jetzt lebe ich, jetzt bin ich da, jetzt empfinde ich das, jetzt ist gerade das für mich dran. Und ethische Entscheidungen sind alles, was dieser Selbstverwirklichung dient. Also wenn es dazu dient, dass ich jetzt demonstriere zu meiner Selbstverwirklichung, weil ich einen Teil von mir selbst mehr erkenne oder weil ich mich dazu getrieben fühle, dann soll ich das jetzt tun. Das ist eben das, was da mehr oder weniger dahinter steht. Das, was die Leute sehr fasziniert hat dabei, früher insbesondere, war dieser Anspruch der Echtheit. Man will sich nicht irgendwelchen Konventionen unterwerfen, sondern ich bin ganz ich, ich bin ganz selbst. Ich handle nicht nur einfach so, wie andere es von mir erwarten, sondern ich bin selbstständig, alleine. Das ist das, was die Leute fasziniert hat, was sie positiv daran fanden. Nicht alle haben dann diese Absurdität auch für sich in Anspruch genommen. Diese Idee der Absurdität führt dann auch zu einer gewissen Beliebigkeit. Dann gibt es ja nichts, was dabei fest ist, auf das man bauen kann. Aber das haben nicht alle übernommen, aber diese Authentizität, diese Echtheit, die man meinte, darin zu finden, nur auf sich zu schauen und nicht auf die andere, das war für viele attraktiv gewesen. Dann gibt es eine nächste Ethik, und zwar die haben wir auch schon einmal in der Form besprochen, also in der Argumentationsstruktur, aber noch nicht als eigenständiges System. Das ist die eudämonistische Ethik. Also eu und dann Dämon und istische, nicht? Eu heißt gut, eben Dämon ist der Geist, also der gute Geist sozusagen. Die Ethik vom guten Geist, könnte man das übersetzen, wenn man das genau sagen will. Wobei auch später eben das Geist, der Daimonion, das wurde auch Eudaimonion, wurde dann auch übersetzt als Glück. Warum das, ist nicht ganz klar, sprachlich gesehen nicht so. Wahrscheinlich hängt es auch damit zusammen, dass Sokrates ja davon gesprochen hat, dass er ein Daimonion hätte. Und dieses Daimonion, dieser Geist, irgendeine Stimme, die zu ihm spreche, die sagt ihm, wie er richtig zu leben hat. Und deshalb, das sei ihm auch das glückliche Leben. Ganz wichtig spielt nämlich in der griechischen Antike bis heute für das richtige Verhalten die Idee vom Glück eine Rolle. Also derjenige verhält sich richtig, derjenige führt ein gutes Leben, der nach dem Glück strebt. Das Glück ist der Inbegriff eines gelungenen, sinnerfüllten Lebens. Und da gab es in der griechischen Antike zwei große Strömungen. Und zwar die einen haben gesagt, ich kann das Glück am ehesten durch Sinnesgenuss erfahren. Also ich gehe ganz in den Sinn aus, ich genieße das Leben, ich versuche möglichst viele Genüsse zu konsumieren, aufzunehmen. Und ja, das ist dann die Lust. Also, und die sagen auch, eigentlich funktioniert Ethik nur so, ich soll das tun oder ich will das tun, was mir Spaß macht, was mir Lust macht. Und danach entscheiden sich die Leute auch. Wenn die Leute irgendwie sagen, das und das sollst du tun, dann ist in Wirklichkeit nur, geben sie irgendwelche intellektuellen Gründe vor, aber das, was eigentlich dahinter steht, das ist die Lust, das ist das Glückstreben, das Spaßstreben, das ist eigentlich das, was sie wollen. Also wenn ich jetzt irgendwie begründe, ja, es ist gut, nicht zu morden, dann geht es im Grunde auch nur um meine Lebenslust. Ich will meine Lebenslust schützen, dass niemand anders auf mich zukommt und mich ermordet, und deshalb stelle ich diese Forderung auf. Oder wenn ich jetzt sage, Scheidung ist in Ordnung, dann ist das auch nicht eine Frage, die logisch begründet ist, sondern einfach aus meinem Lustempfinden, ich möchte gerne noch einen anderen Partner heiraten, mit einem anderen Partner zusammenleben, deshalb begründe ich jetzt, Scheidung ist gut. Also diese Leute sagen, das eigentliche Ziel der Ethik ist Lustbefriedigung, möglichst viel Lust zu erleben. Und da sagen sie auch, das ist gar nicht schlecht. Und das ist einfach so. Und die anderen machen sich nur was vor, die lügen sich nur was in die Tasche. In Wirklichkeit geht es nur darum, Lust zu empfinden, Spaß zu haben. Und wenn ich das einmal einsehe, dann kann ich auch meine ethischen Handlungen noch bewusster darauf abstellen. Und da muss ich nicht mehr irgendwelchen anderen Leuten nachlaufen, die mir sagen, das und das sollst du tun, weil die nach ihrer Lust gehen und das mir dann vorschreiben. Sondern ich kann selbst herausfinden, was mir Lust bereitet, was mir Spaß bereitet, was mir dadurch Glück gibt im Leben. Das ist ja durchaus etwas, was heute auch weit verbreitet ist. Es gibt dann auch eine andere Form in der Antike, die sagen ebenfalls, Glück und Lust ist wichtig. Aber, würden sie dabei sagen, die kann ich gerade dadurch erreichen, indem ich alles, was meine Lust zerstört oder gefährdet, umgehe. Und deshalb sagen sie, das beste Leben ist das, was sich an nichts hängt, was sein Herz an nichts hängt. Man spricht auch von der Ataraxia, der Unerschütterlichkeit, die erreicht werden soll. Derjenige ist der glücklichste Mensch, dessen Lust von nichts gefährdet ist. Das könnte man ja sagen, der eine, der geht seiner Lust nach, indem er Eis isst. Also jetzt esse ich Eis, da fühle ich mich glücklich und zufrieden dabei, aber was ist, wenn das Eisessen zu Ende ist? Oder wenn ich durch das Eis krank werde, oder wenn mir das Eis nicht schmeckt, dann leide ich ja daran, dann lebe ich nicht meinem Glück. Viel besser ist, ich komme innerlich zu einer vollkommenen Unabhängigkeit gegenüber der Welt. Mir ist Eis ganz egal. Mir ist alles total egal. Ich bin nur zufrieden mit dem, was gerade jetzt um mich herum ist. Die Vögel zwitschern, ich sitze da und ich kann nachdenken. Meine Meinung, das ist das absolute Glück, von nichts betroffen zu sein. Alles kann passieren und nichts betrifft mich wirklich. Da sehen wir... Bitte? Ja, manche dieser Gedanken wurden dann auch vom Mönchtum übernommen. Ja, durchaus. Also diese Gedanken sind ja relativ alt und die sind immer wieder in der Weltgeschichte aufgetaucht. Bis heute gibt es diese. Nur, sagen wir, diese Variante ist heute weniger verbreitet. Heute gibt es weniger Leute, die so leben, da und dort auch. Die sagen, meinetwegen so als Aussteiger, nicht irgendwo aussteigen, nur für mich, autark leben, nichts mehr zu tun haben mit der bösen Welt. Weder mit der Politik, noch mit der Wirtschaft, noch mit der Technik, das wäre dann auch so eine ähnliche Variante. Dann bin ich glücklich. Ich lasse mich durch nichts beeinflussen. Und wenn wir dem einmal versuchen nachzugehen, das kriegen wir tatsächlich auch überzeugend. Ne? Also beispielsweise wird dann von einem dieser eudaimonistischen Philosophen der Antike formuliert, ja, wenn dann dein Haus brennt ab, und dann sagst du, ja, mach nichts. Dann sagt einer, deine Frau ist gestorben, macht nichts, deine Kinder sind gerade umgekommen, macht nichts, nichts berührt dich. Dann bist du glücklich, weil dein Glück liegt tief in dir. Einfach, du bist selbst mit dir zufrieden und deshalb kann dich nichts beeinflussen. Jetzt wird dann natürlich auch Auswirkungen davon. Er sagt dann zum Beispiel, der Plato, auch Sokrates, denen wird das in den Mund gelegt, die sagen dann bei, es ist schon wichtig, sich für den Staat einzusetzen und auch sich für die Freunde einzusetzen. Aber nur insofern, wie sie ja zu meiner Lust beitragen. Also ich kann viel besser leben und freundlich leben, wenn ich mich angenehm mit Freunden unterhalten kann. Also ist es gut, für Freunde zu sorgen, sich für sie einzusetzen, aber nicht um ihrer Willen, sondern um meiner Genusses Willen, meiner Lust Willen, meines Glücks Willen, was ich da anstrebe. Und insofern ist es auch gut, sich für den Staat einzusetzen. Aber nur so weit, weil der Staat garantiert eine einigermaßen ruhige Umgebung. Und wenn jetzt Krieg und Unruhe, wirtschaftlicher Zusammenbruch ist, dann kann ich ja auch nicht mehr in meiner Ataraxia ruhig und zufrieden leben. Deshalb ist es gut, sich auch ein Stück weit für die Ordnung des Staates einzusetzen. Aber nicht, damit es dem Staat gut geht oder weil das absolut gut wäre, sondern weil es den Zweck erfüllt, dass ich in meiner Ruhe dann in meinem Garten sitzen kann und mir die Beine hochlegen kann und mich mit meinen Freunden unterhalte. Und eigentlich sind die Freunde auch egal. Aber die sind nur dadurch wichtig, dass sie eben mir ein gewisses Zufriedenheit und Glücksgefühl und Unabhängigkeit geben. Das ist das Ziel der Wahl. Ja.
Wenn der Frau sagt, ist
ja, genau, doch durchaus. Nur bei Paulus ist es insofern anders. Er geht auch davon aus, diese äußeren Dinge berühren mich nicht mehr so stark, aber nicht, weil ich in mir selbst ruhe. Und weil ich unabhängig ganz von den Dingen bin, sondern weil ich in Gott ruhe. Und das ist ein Unterschied. Also bei Paulus zu sagen, er ist ruhig, die Dinge der Welt relativieren sich, weil er den Blick auf Gott hat. Und er weiß, das Ewige, das kommt ja erst nach dem Tod. Das ist ja erst, wenn ich bei Gott bin. Das ist für einen eudämonistischen Philosophen total egal, was nach dem Tod kommt. Sondern er will ja hier das Leben genießen. Und er sieht die Stärke einfach schon darin, unabhängig von den Dingen zu sein. Das sagt Paulus nicht. Unabhängig von den Dingen zu sein, das ist keine Stärke, sondern das ist bei ihm nur eine Auswirkung seiner tiefen Verankerung in Gott. Also das heißt, das Äußere, was ich beobachte, das klingt ganz ähnlich, das sieht ähnlich aus, aber die innere Begründung, die ist eine andere.